das Thema Achtsamkeit wird, glaube ich, jetzt auch gerade immer wichtiger, weil das ja, weil wir von Social Media überrannt werden und uns in Vergleichen verlieren und das Gefühl haben, alle sind permanent glücklich, aber ich habe ja auch mal einen schlechten Tag. Bin ich jetzt falsch? Ich dachte mir, also, was macht man sich denn eigentlich für einen Stress? Eigentlich kann man sich doch auch irgendwie vielleicht einfach so eine Lage versetzen, das ist natürlich nicht einfach, und das ausblenden und sagen, ich muss vielleicht gar nicht auf jeder Party tanzen. Ich bin halt, glaube ich, tendenziell sehr ehrgeizig auch, ne? Und ich bin aber auch in diesem Thema, mit mir selbst im Reinen zu sein, zu ehrgeizig und sag dann, hey, du musst das doch jetzt hinkriegen, sei doch mal entspannt, jetzt sei doch mal glücklich, du hast doch alles. Und was passiert? Das Gegenteil. Du musst den Druck, musst eigentlich loslassen und sagen, ey, klar, sind alle nicht perfekt, da kommt mal ein doofer Gedanke, da kommt mal ein Selbstzweifel, ist da, kennt man schon, wird auch wieder weggehen. Aber mach's nicht schlimmer, als es schon ist, oder nimm's einfach an und chill damit. Aber auch jetzt so langsam das Selbstbewusstsein zu haben, ey, du machst es schon so lang, das ist gut, was du machst, du kannst dir selbst vertrauen, auch wenn du jetzt irgendwie mit einer scheiß Frisur da jetzt mit der Gitarre darunter gehst. Wenn sich's gut anfühlt, ist es richtig so. Also hier jetzt so der Spot, da würde ich mich auf jeden Fall hinsetzen und mal so 10, 15 Minuten hier meditieren.
Herzlich willkommen zu 3 Fragen von Elvis, meinem Podcast, in dem ich seit fast einem Jahr mit Menschen spreche, deren Weg mich inspiriert. Es geht um steile Karrieren, Stolpersteine und geplatzte Träume, den Umgang mit fremden und eigenen Erwartungen, Veränderungen und natürlich auch immer um den Sinn des Lebens. Basierend auf 3 Fragen, die mir mein damals 6-jähriger Sohn Elvis eines Morgens unangekündigt auf einen Zettel schrieb.
Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool?
Ich lerne von meinen Gästen, dass der Blick von außen nur selten die ganze Wahrheit erzählt. Wie sie für sich Glück und Erfolg definieren, wie sie leben und arbeiten, wo sie herkommen und vielleicht noch hinwollen. Mit meinem heutigen Gast darf ich in dieser Podcast-Folge 10 Jahre Revue passieren lassen, die vergangen sind, seit wir uns zum ersten Mal getroffen haben. 10 Jahre, in denen für Max Giesinger eine ganze Menge passiert ist. Nach einem Kickstart ins Musikgeschäft durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von The Voice of Germany folgt die erste Krise und einige Jahre fleißiger Basisarbeit mit seiner Band auf den zunächst noch kleineren Bühnen des Landes. Bis 2016 sein Hit 80 Millionen so einiges verändert. Es folgen bis zu 200 Auftritte pro Jahr, ausverkaufte Tourneen, Gold- und Platin-Awards, sein Mitwirken als Coach bei The Voice Kids und die Teilnahme bei Sing My Song. Aber auch Ruhepausen, um zu reflektieren, nach turbulenten Jahren bei sich selber wieder anzukommen und seine eigene Geschwindigkeit zu finden. Über all das und noch viel mehr sprechen wir an einem Sommertag, den wir in Münster in der Natur verbracht haben. Eben noch auf der Showbühne in Oberhausen, jetzt in der Münsterländer Provinz. Unter Bäumen. Zwitschert's im Hintergrund? Ja, es zwitschert. Hey Max, wir sitzen zusammen. Nicht Zoom, nicht Telefon. Nicht, wir sitzen unter, sag mal, wo sind wir hier gerade?
Wir sitzen unter einem wunderschönen Baum, dessen Namen du wahrscheinlich besser kennst als ich. An einem Moor. Ist es ein Moor?
Ja, so, so ein Tümpel.
Für grün zugewachsener Tümpel, mitten in der Natur. Und es ist wirklich einer der schönsten Spots, den ich wirklich in langer Zeit saß. Es ist wunderschön hier.
Ach, es ist schön, dass du da bist. Danke, dass du die Zeit nimmst, weil, ja, ich kann es ja sagen, wir haben gestern Abend mit der Familie dein Konzert in Oberhausen besuchen dürfen. Ein Konzert, wie man heute halt so Konzerte macht. Wahrscheinlich unter normalen Umständen wären da gestern so 8.000 bis 10.000 Leute gewesen. So groß war der Platz. Am Ende des Tages war es sitzendes Publikum, was in einem unfassbar schönen Sonnenuntergang selig mit dir in den Sommer geschwebt ist. Und es war wunderschön. Es war herrlich. Und man hat euch angemerkt, dass da war was gestern, oder?
Ja, es war wirklich so ein Magic Evening, ne? Also man hat ja doch schon sehr viele Konzerte gespielt, aber jetzt gerade nach anderthalb Jahren Pause hat es dann schon nochmal so einen anderen Vibe und man merkt irgendwie den Leuten auch an, dass irgendwie so der Knoten gerade platzt und uns als Band auch, ne, wie wir gerade miteinander spielen. Ich bin ja hab das Glück, mit meinen besten Kumpels auf Tour gehen zu können, ne? Und wir kennen uns ja quasi seit wir Anfang 20 sind, so. Und ich habe dann zu Steffen irgendwann wieder rübergeschielt und sehe ihn so, er hat so Tränen in den Augen, so bei jedem Song. Und das berührt mich dann wieder. Ich gucke in die Gesichter der Leute. Es sind jetzt Gott sei Dank keine Windschutzscheiben mehr, in die man starren muss. Was irgendwie auch eine lustige Erfahrung war, mit diesen Autokonzern.
Keine Scheibenwischer.
Ja, aber es war einfach wirklich ein genialer Abend, ne, wo du echt gemerkt hast, so ab Punkt 1 war die Stimmung da. Das Wetter war perfekt. Wir waren am Start. Es hat einfach gepasst. Ja, und schön, dass du auch da warst.
Ne? Ja, es war halt so
lieben Worte. Es war also wirklich ein sehr schönes Konzert.
Ja, es war halt echt so mit der Familie so da und dementsprechend auch. Es ist ein. Also ich habe, glaube ich, zwischendurch, oder sagen wir so, wo wir gerade waren beim Thema Münster, dort sind wir jetzt ja auch gerade. 2013, 2014 habe ich euch besucht bei einem Konzert. Ich habe es eben schon mal erzählt. In der Sputnik-Halle hier, ich denke, es waren so, vielleicht 90, 120 Leute da.
Weniger, im Grunde, 48 zahlende Gäste.
War das wirklich so?
Wenn es überhaupt, entweder das waren 38 oder 48, es war die schlecht verkaufte Show und wir haben die selber veranstaltet damals. Aber du warst da.
Ich war da.
Du warst jedes Jahr da.
Ja, ich war jedes Jahr da, aber wenige Shows sind mir so im Gedächtnis geblieben wie die damals in der Sputnik-Halle und die gestern. Weil in der Zwischenzeit Sachen passiert sind, so wo man halt, wo man damals halt sagte, mal gucken, wo es hingeht. Und mir heute aufgefallen ist, als ich, beziehungsweise gestern mir auffiel und dann, ich habe es heute Zeit hatte, nochmal zu rekapitulieren, dass ihr ja eigentlich und so vom ganzen Mindset und von dem Miteinander und von dem, was ihr ausstrahlt, eigentlich genau das macht, was ihr damals vor 48 Zahlen in der Sputnik-Halle auch macht. Gestern war es ausverkauft und es war so, dass man natürlich merkte, okay, wie gesagt, wenn es gedurft hätte, wäre auch dieser ganze Platz mit stehendem Publikum voll gewesen. Ja. Trotzdem ist es nicht davon abhängig, sondern von diesem Gefühl, was ihr ausstrahlt. Das für mich mal so zurückblicken, seit wir uns das erste Mal getroffen haben, bei The Voice of Germany, genau vor 10 Jahren.
Wow, ey. Das ist wirklich 10 Jahre her.
Ja.
Krass. Du siehst fast besser aus. Warst damals auch schon ein heiser Feger, aber jetzt nochmal hast du einen draufgelegt, ne? So ein bisschen grau geworden, ist ja auch ein bisschen sexy.
Ja,
bei mir geht's ja auch schon an der Seite hier ein bisschen los mittlerweile.
Ja,
damals hatte ich noch kaum Bartwuchs.
Lass es einfach geschehen.
Ey, let it happen, es gehört dazu, ne? Kann man eh nicht abwenden.
Apropos, ey, ich habe damals, genau, da saß ich glaube ich noch neben diesen Coachstühlen, so auf so einem kleinen Hocker daneben als Sidecoach-Beraterstuhl.
Stimmt, so hieß
das. Dann kamst du dann auf die Bühne in den Battles. Ich habe die ganze Zeit gedacht so, klar, ich kannte dich schon so, weil mir jemand schon mal was von dir geschickt hatte, dein Buddy und jetziger Manager Lars und Schlagzeuger Lars Brandt.
Ja.
Ich habe auch riesig gefreut, ihn wieder zu sehen gestern. Naja, hatte mir auf jeden Fall damals schon was von dir geschickt, 2009 oder so. Dann standst du da auf dieser Fernsehbühne und ich habe die ganze Zeit das Haar in der Suppe gesucht. So. Was ist denn das für ein Typ, ey? Da muss doch irgendein Haken dran sein. Der kann doch alles. Was ist mit dem los? Voll der Star. Was ist da los? Das ist ja häufig so. Du denkst dann so, hey, warte mal. Oh, ich glaube, da geht noch was. Aber was? Irgendwas muss doch, da kann doch da nicht stimmen. Der kann ja alles.
Okay, wow.
Hast du schon mal gehört?
Nee, hab ich so noch nie gehört. Hab ich tatsächlich auch ein ganz anderes Selbstbild, weil ich eher sage, ich kann gar nichts außer Musik machen.
Ja, aber du hast ja da Musik gemacht.
Gott sei Dank war das die richtige Entscheidung. Ne? Und ich denke mir auch manchmal so, ist das eigentlich schlimm, dass man dann am Ende vielleicht nur eine Sache so richtig gut kann, aber irgendwann in seinem Leben so die Entscheidung gefällt hat, genau das zu machen und nicht diesen Weg gegangen ist von, ja, ich will aber eigentlich auch ein ganz geiler Produzent sein und ich will auch ein krasses E-Gitarren-Solo spielen können und das und vielleicht noch ein bisschen Saxophon.
Ja.
Da läuft natürlich immer Gefahr, dass man sich so ein bisschen verzettelt. Und ich wusste relativ schnell, das habe ich damals schon gemerkt, als ich dann mit meiner Teenie-Band und dann so in den ersten Jugendtreffs und dann auch mit Steffen, der jetzt bei mir in der Band spielt, als wir da Straßenmusik gemacht haben und das irgendwie ein ganz gutes Eigenleben entwickelt hatte, ohne dass ich mich groß drum kümmern musste, habe ich gemerkt, okay, dieses Live-Spielen, das macht irgendwie was mit den Leuten. Da fühle ich mich wie so ein Fisch im Wasser und auch Songs schreiben, ne? Wenn man jetzt allein schreibt oder mit Leuten da kommt immer was zustande, da hat man ein gutes Gefühl für Melodien. Ja, irgendwann habe ich dann gedacht, ey, warum nicht alles auf diese Karte setzen, ne?
Ich glaube, du hast gestern auf der Bühne gesagt, hast du gesagt, seit ich 11 war, habe ich von nichts mehr geträumt. Warum gerade 11? Kannst du das wirklich sagen, dass das 11 war oder ist das ein Spruch? Oder war
vielleicht irgendwas? War es auch 12, ich kann mich jetzt nicht mehr an das genaue Alter erinnern, aber ich habe wie alt war ich da? 10, irgendwie war ich bei meinem ersten Schnupperkurs in der Gitarrenstunde, fand das am Anfang auch gar nicht geil, bis da mein Lehrer mal die erste Nummer gespielt hat, die mich so richtig gepackt hat, das war wirklich jetzt nicht Lachen, das war Kuckuck, Kuckuck. Das fand ich irgendwie total cool und habe ich mich da zu Hause hingesetzt und habe das dann halt irgendwie ganz gut hingekriegt und habe dann in der nächsten Stunde halt Lob dafür bekommen. Das war aber gerade die Phase, wo ich aufs Gymnasium gewechselt bin und irgendwie so bei einem uncoolen Drittel oder Fünftel war, weil meinen letzten uncoolen drei, ich habe immer so Pokémon-Karten gesammelt, war einfach irgendwie so ein uncooler Dude und war da in so einer, und hab auch noch scheiß Noten gehabt und so. Und du weißt ja, Kinder können fies sein in der Zeit. Irgendwie habe ich da gefühlt so ein bisschen auf den Deckel gekriegt. Und dann war so dieses Musikmachen, war so mein totaler Anker. Und ich habe mich da so richtig reinfallen lassen. Aber jetzt auch nicht nur, weil ich irgendwie mein Ego damit pushen wollte, sondern weil ich auch gemerkt habe, ey, das kannst du irgendwie. Ja. Mathe kannst du nicht. Keine Ahnung, in Deutsch kannst du irgendwie auch keine Gedichtsinterpretation oder sonst was. Aber das mit dem Musizieren, da ist wohl irgendwas. Da lohnt es sich, dran zu bleiben. Und dann gab es so einen Moment, wo ich meiner Mutter zu so einem Konzert gefahren bin. Das war ganz geil, weil mein Gitarrenlehrer hat einmal im Jahr immer in der Haagwaldhalle in Gleu-Stolbach, so heißt es bei uns, ein Konzert veranstaltet für alle Schüler, Schülerinnen und für deren Verwandtschaft. Ne? Und da sind wir da hingefahren. Ich habe zum allerersten Mal einen Song live vor 500 Leuten gesungen, damals noch mit Eunuchenstimme hier im Kansas Dust in the Wind.
Dazu passte der noch nicht vorhandene Stimmbruch auf jeden Fall ganz gut. Ja, geht auch nicht höher.
Wir sind nach Hause gefahren und haben dann noch U2 gehört. U2 irgendwie With or Without You. Und ich war so ergriffen, wirklich so, ich glaube 11 oder 12 war, ich hatte so Tränen in den Augen, dass dann so fortan mein Traum war, ey, ich will Musiker werden. Und ich lag wirklich jeden Abend im Bett und habe so wirklich, es war so ein Gebet in die Welt hineingesprochen, lass mich ein, ich weiß nicht, ob es erfolgreicher Sänger oder Musiker war. Oder lass mich ein guter. Ich glaube, ich wollte die Skills haben. Die Skills, ne? Und das ist natürlich, wenn man die Skills hat und dran bleibt, vielleicht auch irgendwann der Erfolg kommt.
Ey, das würde ich gerade sagen. Ich glaube, als Kind ist man ja noch so, wenn man gut ist, dann wird das schon was. Das ist ja genau das, worauf man. Oder beziehungsweise ja, ich glaube schon, kann man so sagen. Wenn ich gut bin, dann wird das schon. Weil man geht ja mit 12 nicht hin und sagt, naja, das hat ja auch noch andere Gründe, das ist ja auch noch vom Marketing und PR und vielleicht muss ich dies noch sagen. Du denkst ja, da glaubst du ja noch ans Gute. Und hinterher redest du die Sachen vielleicht eher schon so, naja, ob ich jetzt so der Richtige dafür bin.
Aber ja, die Zweifel kommen dann quasi mit dem Erwachsenwerden so eher, ne? Dass man so als Kind eigentlich so eine schöne Blauäugigkeit hat und sagt, ey, ich bin jetzt schon, ich dachte mit 15, ich bin schon Rockstar, ne? Ich habe die Demos angehört, dachte, das ist richtig geiler Shit.
Schade, dass wir uns damals nicht kannten.
Wenn ich mir das halt jetzt anhöre, ey, du denkst so krumm und schief und die Songs schlimm, aber damals hatte man da irgendwie echt, Das weiß ja auch gut, was man den Glauben hatte. Wäre lustig, also meinst du, wenn wir im gleichen Alter gewesen wären? Oder wie meinst du das? Oder wenn du mich damals entdeckt hättest?
Nee, wenn wir im gleichen Alter gewesen wären.
Vielleicht hätten wir eine Band gehabt.
Ja, oder genau. Ich hatte das ja schon mal, ich glaube, das erinnere ich mir jetzt gerade mit Johannes Strate. Wir haben gesagt, wir wären so wahrscheinlich so die Typen aus den Parallelklassen gewesen, beide in verschiedenen Bands. Ja. Und man hätte sich immer so ein bisschen beäugt, weil man natürlich nicht leugnen konnte, ach guck mal, weil man fand, also wie gerade sagst du, man fand sich selber irgendwie schon ganz gut und dann guckte man aber, und das ist auch was, da habe ich gestern auch noch so drüber nachgedacht.
Beim Konzert?
Ja, und auf dem Weg nach Weg zurück, gestern war so richtig so wie früher. So, man hat ein Konzert und fährt zurück und alles läuft nicht. Ich hatte natürlich nur die Kiddies dabei, die sind Gott sei Dank im Auto dann irgendwann eingeschlafen. So, und dann aber ist, ich habe wirklich so ein bisschen darüber nachgedacht, wie hat sich das denn alles so in den letzten Jahren verändert und was ist so ein realistischer Blick auf diesen Beruf oder was ist so ein verklärter Blick auch so ein bisschen und wie ist es zum Beispiel, weil du gerade sagtest, so mit 15 warst du davon schon total überzeugt, man hat sich doch damals auch verglichen, ne? Oder gab's die Band aus der Parallelklasse? Oder gab's so die anderen? Warst du jemand, der dann immer schon so schnell auch so ein bisschen, obwohl du sicher warst, dahin geguckt hast und was machen die anderen so?
Auf jeden Fall. Also ich war euch primär auch nur sicher in meiner Komfortzone. Ne? Okay. Wenn ich zu Hause sitze und ich kann mein Zeug spielen, alles gut. Aber wenn ich dann bei einem Bandcontest war, habe ich das auch ganz schnell in Frage gestellt und dachte, ja, die anderen sind ja alle viel krasser. Da musst du echt jetzt nochmal 3 Jahre hier in den Keller und ein bisschen singen oder wirst da gar nicht hinkommen. Ne? Also da waren schon immer wieder Zweifel da. Mhm. Aber ich hatte doch immer so einen sportlichen Ehrgeiz dann, dass ich halt motiviert war, da dran zu bleiben. Zum Beispiel gab es dann bei meinem Gitarrenlehrer, da waren ein paar andere Gruppen, da war dann so einer, der war 3-4 Jahre älter und der hat halt richtig geil gesungen. Und mit der Gitarre dachte ich immer, boah, da bist du noch nicht, da musst du aber noch hinkommen. Ne? Mhm. Also es war für mich auch immer so ein Push, irgendwie noch besser zu werden. Aber bei uns war es auf jeden Fall so, dass es damals eine krasse Musikblase gab, so bei uns im Wald, ich komme aus Karlsruhe, ist die größere Stadt, kommt Ettlingen, kommt Waldbronn. da gab es dann immer so Festivals, Rock am Stock, Rock in der Kaserne und alle hatten eine Band und alle klangen so ein bisschen wie System of a Down, Red Hot Chili Peppers und es war wirklich so richtig echter Rock und geile Festivals und man hat auch diese Bands natürlich, man fand die alle richtig geil, das waren unsere Rockstars. Ne? Ja. Ich war dann in der 8., 9. Klasse und da gab es halt die Band, die waren irgendwie schon in der 12. oder 13. Die haben dann auf dem Abitursstreich da gerockt und dachte so, boah, das sind echt richtig, richtig, richtig geile Dudes. Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon so ein bisschen, gibt's das noch so? Also gefühlt macht ja jeder Musikhandel nach und nach zu. Klar gibt es irgendwie auch so Riesen wie Thomann, wo es natürlich auch einfach ist, irgendwie seinen Kram irgendwie schnell zu bekommen. Aber dass es noch so eine so Gangs gibt, wo man dann zusammen so, weißt du, wir haben so verrückte Partys auch gefeiert. Und das war irgendwie, wir wussten alle, ey, wir sind in der Schule, verkacken wir alle. Vielleicht werden wir nie einen Job finden. Aber das Musikding, was wir gerade haben, das war so ein Vibe, den ich jetzt immer noch so gern zurückdenke. So.
Voll. Ja, bei mir ist es ja noch länger her. So ich, bei mir kannst du ja irgendwie 15 Jahre noch draufrechnen fast. Mhm. Aber es ist, wie du sagst, kommt es mir genauso. Also ich glaube, in der Zeit hatte sich nicht so viel verändert. Du sagst halt gerade so, ne? Blase. Ist es vielleicht so, dass es damals dieses Limitierte war? Weil es war ja nicht irgendwie alles möglich. Es war ja nicht so, dass du sagen konntest, alles klar, ich kann jetzt theoretisch von hier USB-Mic ans iPhone anschließen, kurz einen Beat machen. Ich kann es theoretisch morgen über TikTok, Insta, whatever,
in die Welt raus
und vielleicht
Das ist der Richtige,
ruft Drake richtig morgen an.
Ja.
Der Sänger von System of a Down oder was, so und sagt, ey, ich habe da was gehört, finde ich geil, I just want to fly you over to LA tomorrow.
Zed lief das ja, glaube ich, damals.
Da
so,
ne?
Der hat es bei Über My Space, hat er wohl irgend so einen DJ-Track rausgeschickt, so eine EDM-Nummer und Skrillex hat es, glaube ich, gehört und hat dann quasi entdeckt und den Kaiserslautener Boy, der ja früher auch mit in diversen Metal-Bands gespielt hat. Ging darüber und der Rest ist ganz schön crazy.
Aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Dass man halt damals sagen muss, okay, wir schützen uns hier auch mit unserer Euphorie und mit diesem Gefühl, schützen wir uns hier so ein bisschen, weil da gab es dann auch noch die Sportler und dann gab es die, die sagten, der denkt, oh, er ist was ganz Besonderes, nur weil er hier irgendwie eine Gitarre umhat und singt.
Ja, ja, ja.
So, weißt du, die gab es ja auch, aber man hatte ja so seine Blase, in der man ja aber safe war, weil man konnte ja nur das zusammen machen. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich brauche euch alle nicht, weil ich habe ja meinen Insta-Kanal.
Ja, und es war eigentlich was sehr Schönes, ne? Weil es nicht so was Egoistisches hatte, wie es ja vielleicht heute so ein bisschen der Fall geworden ist. Ne?
Ja, ja, genau.
Und du musstest du konntest ja nicht einfach ins Studio gehen, das hat damals scheiß viel Geld gekostet, da musst du erstmal ein paar tausend Euro auf dem Konto haben. Du brauchtest die Band, dass du überhaupt ein musikalisches Fundament hattest und hattest dadurch schon mal deine Gang, deine Buddies, mit denen diese ganzen Gigs natürlich tausendmal mehr Spaß gemacht haben. Also ich habe dann auch irgendwann angefangen, viel allein zu spielen. Ne? Dann immer so eine Anlage dabei, konntest mich dann irgendwie engagieren. Ich habe manchmal dreifach Buchungen gehabt am Tag. War dann irgendwie morgens auf einer Hochzeit, mittags, Matinee, abends nochmal. Ich habe manchmal 6-7 Stunden am Tag gesungen.
Also das ist schon so ein bisschen Local Hero, ne? Weil das spricht sich dann rum. Ne?
Ja, ja, das war auch vor The Voice, kannte man mich auch schon so ein bisschen in Karlsruhe. Das fand ich natürlich ganz cool. Ne?
Ja, geil.
Zu Hause gewohnt. Ne?
Ich meine, du hast natürlich da wahrscheinlich auch ganz gutes Geld verdient, ne? Weil das ist ja dann tatsächlich eben so dieses Ding, allein unterwegs, wenig Kosten, einmal die Anlage.
Dann ist da so Partner so ein bisschen, hat man eher so dieses scharfe Häusebau drin. Und da habe ich gemerkt, okay, allein kann ich halt noch ein bisschen freier sein. Und ich hatte dieses Band-Ding ja auch schon ein Stück weit durchgespielt und hatte dann bei mir in der Umgebung das Gefühl, oh, ich finde da jetzt gerade wenig Leute, die so einen Bock haben wie ich. Die sind alle schon mit einem Fuß irgendwie so ein bisschen raus. Ne? Okay. Die wollen auf jeden Fall früher oder später hier Studium und nicht mehr Mucke machen. Und bei mir war es irgendwie schon relativ klar, nee, ich meine das hier relativ ernst. Und dann kam ich auch damals meiner ersten Band, wo wir so Covers gemacht haben und eigenes Zeug so an die Grenzen, weil da war es manchmal so, dass ich dem Drummer dann sagen musste, ey, hier den Beat, mach mal hier und irgendwie habe ich drauf gewartet, dass ich dann mal so Leute finde, die einen ähnlichen Drive hatten, ne? Und habe dann über School Jam damals, das war dieser Schülerbandwettbewerb, warst du nochmal Juror oder so? Nee. Bestimmt, oder?
Okay. Aber ich habe es natürlich davon gehört, ja.
Habe ich dann Steffen Kreef kennengelernt, wo mein bester Kumpel ist. Und er hat ja hier auch in der Ecke gewohnt, ne?
Nordhorn. Ja, klar. Also als er noch gar nicht in Mannheim war.
Nee, das war 2009 halt, ne?
Steffen Kreef, mittlerweile einer der deutschen Musikproduzenten und Komponisten. Mhm. Ich könnte jetzt die fettesten Namen stilistisch aus allen Richtungen nennen.
Ja.
Schaut mal, der Steffen ist da gerade, ich habe es gerade meiner Frau noch erzählt, der Steffen, mit dem wir da gestern noch saßen, der ist übrigens gerade so der
Hot Shit.
Hot Shit. Okay, das heißt, da, ja.
Ja, alles Geile, die muss ich eigentlich erzählen, die Geschichte. Also wir sind dann beide nicht ins Finale gekommen von diesem Coolschirm. Er hatte mit den Picklets gespielt, wo auch Lars Brandt, mein Schlagzeuger, ja, mitgezockt hatte. Und da haben wir uns irgendwie bei MySpace geschrieben, weil ich hatte seine YouTube-Videos angeguckt und dachte so, boah, das ist ein krasser Dude. Der sieht gut aus, der spielt geile Gitarre, der ist kein weirder Typ so. Und ich habe das Gefühl, wir sind uns irgendwie ähnlich.
Ja.
Und dann hat er mir geschrieben, ey Max, komm mal einfach nach oben, hier nach Nordhorn, wir nehmen mal irgendwie ein Video auf. Und dann, also so ein YouTube-Video, ne? Und dann bin ich dann nach oben gefahren, irgendwie das erste Mal mit Fahrgelegenheit, total aufgeregt gewesen, kam dabei Steffen an, der hat mich erstmal 2, 3 Tage nicht verstanden, weil ich total in meinem badischen Singsang war.
Und den kannst du übrigens gerne jetzt hier bringen.
Ja, klar, nicht, hau ich mal gleich mal
nicht,
raus.
Du musst jetzt nicht zurückhalten.
Grad, ich bin jetzt wieder hochdeutsch unterwegs. Also, aber ein Schlag könnte man vielleicht noch führen dadurch. Und dann lernen wir uns da kennen, spielen abends in so einem Restaurant, machen Tischmusik für die Leute, haben so einen richtig geilen Abend gehabt, natürlich feucht fröhlich, ne, irgendwie bis um 3, 4. Und ich hatte ab dem Tag 1 das Gefühl, dieser Typ wird mich nicht mehr verlassen. Das ist ein Perfect Match. Einen Tag später saßen wir da, waren auf MySpace unterwegs, haben auf YouTube ein paar Videos angeguckt und sind auf dich zu sprechen gekommen. Ja, Jan Löchel und Henning Wieland. Und dann haben Steffen und ich gesagt, irgendwann werden wir so in 10 Jahren die Jan Löchels und Henning Wielands sein. Dieser Satz haben wir am 2. Tag unserer Begegnung, ist der so gefallen und jetzt sitzen wir hier.
Das ist nicht dein
doch,
Ernst.
Ja.
Ja. Das ist ja unglaublich.
Und jetzt sagst du ja, Steffen Kreef hier, neuer Erfolgsproduzent, und das ist nicht mal gelogen, ne?
Nee.
Wir hatten aber damals einen Traum. Ich war 19, er war 20 und es war so, ey, komm mal, was wolle ich? Wir haben diesen Drive, das durchzuziehen.
Alter.
Umso schöner halt, dass man jetzt wirklich immer noch auf der Bühne steht, sich nicht verkracht hat, sich immer noch so gern hat und das alles miterlebt. Ne? Mit allen Höhepunkten und Tiefen, die natürlich diese Karriere so mit sich bringt.
Ja. Wahnsinn. Aber das ist ja genau das, was ich vorhin meinte mit so, ihr habt das damals in Münster, weil da wart ihr ja auch schon in der Konstellation dieser Band auf der Bühne. Ich habe euch vor, während und vor allem nach dem Auftritt erlebt. Gestern auch. Und es ist nichts anders, weil... Und jetzt kriegen wir damit nämlich vielleicht jetzt nämlich die Kurve zu, nicht die alten Männer, also damit meine ich mich, nicht dich, erzählen von früher, die Kurve dahin, wie kann man das denn auch in die Jetztzeit bringen? Ich glaube einfach, wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwas, und da kommen wir dann auch vielleicht ganz kurz, darf ich ganz kurz anschneiden, 3 Fragen von Elvis.
Ja.
Was machst du gerne? Was kannst du gut? Was findest du cool? Was ist deine Leidenschaft? Was ist wirklich das, was dich erfüllt, wo du Raum und Zeit verlierst und wo denkst du, ich bin auf der einen Seite euphorisch, ich habe auch ein bisschen Angst, es vielleicht zu verlieren, es nicht zu schaffen. Es muss irgendwie gehen. Ich will alles dafür tun.
Mhm.
Wie kriegen wir das in die Jetztzeit, wenn jemand heute sagt, wie jetzt irgendwie, letztens kriegte ich das mit so bei meinem älteren Sohn, wo auch schon der Berufswunsch Influencer
wirklich
unter 10 fiel. Und ich kriegte das so mit einem Ohr mit und dachte so, interessant. Ich brauche mehr Details. Ja, aber wenn man das jetzt mal so ein bisschen überträgt, die sehen was von außen. Ey, das finde ich gut, das ist ein geiles Bild, so möchte ich sein, so ist das bestimmt. Dann, da fiel auch sofort so ein bisschen dieses Jahr und da kann man mega viel Geld verdienen. Ah. Wo ich dachte, das ist krass, das hätte ich jetzt nicht sogar. Hast du darüber nachgedacht, über mega viel Geld verdienen damals?
Also,
als du sagtest, du willst Musiker werden?
Tatsächlich, wahrscheinlich werden mir die Leute es nicht glauben, aber es war nie der Fall, dass es mir um die Kohle ging. Sondern es ging mir darum, da vor vielen Leuten auf der Bühne zu stehen, auch ein bisschen diesen Lifestyle zu fahren, ne? Weil ich dann als Teenager so mitbekomme, wie ist das mit Gigs? Und als ich die erste Auftrittsanfrage hatte, ich habe mich 2 Wochen drauf gefreut.
Ja.
Es ist einfach geliebt, vor Leuten zu stehen. Und dieses, ja, ich mache Musik und ich will so viel wie möglich erleben, verschiedene Orte.
Mhm.
Und so dann so viel Kohle, dass man sich irgendwie jetzt im Tiefkühlregal die bessere Pizza nehmen kann. So, das war immer.
Aber über sowas nicht nachdenken müssen, ne?
Und das ist aber, glaube ich, der richtige Approach. Das nicht übers Geld so diese Motivation zu haben, sondern einfach, weil die Leidenschaft da ist. Und ich würde immer sagen, genügend Kohle kommt dann eh rein, wenn du das gefunden hast, was dich irgendwie erfüllt. Dann wirst du immer
um
die
Runden kommen. Das hättest du damals wahrscheinlich auch nicht gehabt. Weil damals hättest du gesagt, ey, das ist einfach kann mir vielleicht die Markenpizza kaufen und nicht die von, ne?
Ja.
Penny Hausmarke, sondern es gibt jetzt sogar Dr. Oetker. Nein. Genau. Aber was ich eben sagen wollte, nicht, dass es so falsch hängen bleibt. Mhm. Ich finde das zum Beispiel, ich glaube, das kann man sagen. Mir ging es nie, also ich glaube, dir würde ich das jetzt glauben, weil ja damals auch diese Transparenz nicht da war. Du hast ja damals nicht irgendwie in einen Kanal gucken können und hast gesehen, ach, der ist gerade da im Urlaub, der ist gerade da im Urlaub, da scheint so zu laufen. Oh, guck mal, neue Karre, neue Sponsoring. Weißt du, das geht ja heute relativ schnell los. Und was macht dann diese, damals auch diese fehlende Transparenz, oder halt so, ne, diese fehlende Sichtbarkeit so, ja, dass man einfach mehr so in dieser Blase das dann machte.
Ja, es schaffte, glaube ich, eher was Gutes, also eine Fläche, wo man sich weniger verglichen hat einfach, ne? Ich glaube, jetzt ist so dieser Trend, dass wir uns immer mehr exponieren über Social Media, da immer nur Good Vibes sind, alle sind gut drauf, jeder ist gefühlt im Urlaub, dabei ist es nur ein Urlaub, wo man einfach 20 Bilder gemacht hat, das aber über ein Jahr ausschlacht. Es gibt Leute, die machen ja sowas, ne? Wo es ja einfach nur darum geht, sein ganzes Glück und sein Selbstwert über seinen Social Media Kanal zu erfahren und zu gewinnen. Aber es ist halt eine krasse Einbahnstraße so, ne?
Ja.
Es ist einfach rein Oberfläche. Du schüttest da Selbstwert auf was halt noch nicht da ist, ne? Eigentlich musst du ja bei dir selbst anfangen. Und da sind wir, glaube ich, alle irgendwie an einem guten Punkt. Da haben wir auch schon ein paar Mal zu telefoniert, irgendwie meditieren. So. Das Thema Achtsamkeit wird, glaube ich, jetzt auch gerade immer wichtiger, weil wir von Social Media überrannt werden und uns in Vergleichen verlieren und das Gefühl haben, alle sind permanent glücklich, aber ich habe ja auch mal einen schlechten Tag. Bin ich jetzt falsch? Dabei, wenn du genau hinguckst, jeder mal einen schlechten Tag. Es wird einfach nur ein total falsches Bild gezeichnet. Ne? Und dass Kids dann auch sowas sehen und das irgendwie dann als krass, das, als die Tatsache nehmen, ja, dann ist ja, ach Gott, ich habe jetzt aber irgendwie eine große Nase, aber auf dem Bild ist irgendwie, da sind alle perfekt aus, aber wurde halt gefotoshoppt. Das ist wirklich eine Richtung, die ich mit großer Besorgnis beobachte. Deswegen habe ich auch letztes Jahr so meine Social-Media-Pause gemacht. Und mir ging es wirklich richtig auf die Nerven so. Und ich war dann ein halbes Jahr raus. Ich habe in einem halben Jahr für mich die besten Songs meines Lebens geschrieben, weil ich so zur Ruhe gekommen bin und aber auch dadurch natürlich sehr viele Themen hochgeploppt sind, die man sonst natürlich zuschüttet mit allerlei Ablenkungen.
Ja.
Und ja, ein paar davon sind schon rausgekommen.
Sag mal zum Beispiel.
Dein Zweifel, so, wo ich sehr weit in die Kindheit zurückgehe. Ne? Ich glaube, wenn man mal so Anfang 30 ist, dann fängt man an, auch ein paar Dinge zu hinterfragen. Warum ticke ich hier so? Warum habe ich so ein Problem, mich zu binden? Ey? Warum renne ich denn schon direkt weg, wenn irgendwie mal ein Girl da steht, wo ich mir denke, das wird jetzt eigentlich ganz cool sein. Warum ist man da schon direkt in Panic-Mode und woher kommt denn das? Also mein Eindruck ist so, auch was ich mal im Umfeld beobachte, dass das für viele auf jeden Fall ein Thema ist und man dann schon auch gucken muss, wie ist man aufgewachsen, was ist da passiert, in welcher Gesellschaft leben wir? Was passiert eigentlich in der Schule? Ich finde, das ist auch so ein Thema, wo ich schon oft überlegt habe, da es ist, glaube ich, auch vieles falsch dran irgendwie. Also ich bin oft von der Schule gekommen und dachte, also ich war der felsenfesten Überzeugung, dass ich einfach richtig dumm bin. Ne? Also die Schule hat mir immer wieder bestätigt, du bist nicht gut genug, weil sie ja immer nur das Augenmerk drauf legt, was du nicht gut kannst. Ne? Anstatt zu sehen, ey, der Typ, der kann gut schreiben, das ist vielleicht ein künstlerischer Typ, oder ey, dann packen wir den mal hier rein oder so. Ich meine, es gibt ja ein paar Schulkonzepte, die das irgendwie besser machen. Ja, aber
ich bin nicht so tief da drin, deswegen möchte ich jetzt nicht mit totalem Halbwissen glänzen.
Ja.
Wo man halt sagt, warum überhaupt das Notensystem? Und ist es nicht sowieso eben das? Wir sagen heute, ey, vielleicht muss man den Like-Button in Social Media abschaffen, um nicht ständig diesen Vergleich zu haben. So dieses, das, da geht was. Also und also bei einem selber, das Dopamin-Ding und den Vergleich bei allen anderen ist besser als bei mir.
Mhm.
Ähnlich wie jetzt gab es Zeugnisse und du guckst leicht nach rechts und leicht nach links und denkst so, scheiße, ich glaube, ich hab's verkackt.
Aber glaubst du, dass das ganze Social-Media-Ding jetzt gerade in Corona-Zeiten, letzten eineinhalb Jahre, auch wichtig für die Leute war? Also du sagst ja, Dopamin wird ausgeschüttet, also dass die Leute überhaupt irgendwie was Schönes erleben, oder kriegt man quasi immer die Retourkutsche, weil es ja quasi ein Fake-Glück ist, auf irgendwelche Likes irgendwie abzugehen, die von irgendwelchen Leuten kommen, die man nicht kennt, die einfach mal draufdrücken.
Das ist,
glaube
ich, ein ganz heftiger Geschmacksverstärker, der einfach, das ist halt Fastfood. Also, ey, wenn mir langweilig ist und ich fahre die Strecke Hamburg-Münster, muss ich auf der Hälfte einen Burger essen. So. Ich esse dann Fastfood, weil ich einfach weiß, mir ist A, langweilig, ich brauche irgendwas. Ja. Also, das ist vielleicht ein etwas sehr abstraktes Beispiel. Aber in dem Moment werde ich weder satt noch glücklich. Mhm. Ich habe sowas wie einen Zeitvertreib und ich kriege wahrscheinlich gesendet durch die Geschmacksverstärker, die ich da zu mir nehme, hey, du könntest doch noch 3-4 Burger essen. Wo ist denn das Problem? Der nächste ist die 4 Abfahrten weiter, kannst du wieder runterfahren. Stimmt. Nee, ich glaube einfach, dass... Thema Dopamin, das Belohnungsding, überleg mal, was das gestern auf der Bühne, das war Belohnung, boah, aber auf reinster, das auf reinster krass. Nachhaltiger Ebene.
Ist es, also glaubst du, es ist nachhaltig?
Ja, ich glaube, es ist nachhaltig.
Ja. Also weil es gibt ja schon immer dieses Tourloch, wo man reinfällt, wo ich dann immer denke, ja, genau. Also man ist ja dann quasi einfach, ne, das ist ja wie Yin und Yang, du kommst von einer krassen Glückswolke am Tour und sitzt dann danach zu Hause irgendwie in einem Zimmerchen rum, dass man da dann quasi dann halt mal merkt, okay, man war jetzt schon krass glücklich und das jetzt irgendwie...
Ja, aber wie alles im Leben.
Das ist wahrscheinlich normal einfach.
Ja, Balance halt.
Ja. Und also embrace it halt und halt nicht in Gedanken schleifen, Gott, was ist jetzt los, sondern es ist einfach normal, weil es dazugehört. Ne?
Ja, und dann ist es ja eben so, hast du ein Umfeld, mit dem du reden kannst, sagen, Tourloch, darf ich mal ganz kurz vorbeikommen, hast du Lust, mit mir mal eine Stunde spazieren zu gehen? Oder du sagst, Tourloch, ich muss Fotos posten. Ich muss zeigen, hey, mir geht's gut oder mir geht's gar nicht gut. Ich mache jetzt sogar ein Thema draus, zu sagen, so, ich verarbeite das darüber. Kann man ja vielleicht machen, kann das auch vielleicht
nach außen tragen schon wieder.
Ja, aber du sagtest es eben, Social Media in Pandemiezeiten, ist denn nicht irgendwie gerade dieses sich miteinander austauschen im Sinne von, ja, echt, lass mal spazieren gehen, lass mal wirklich unterhalten. Ich habe von dir auch öfter mal Bilder so, weil du sagtest gerade auch so ein bisschen Auszeit, aber ich habe auch mal Bilder aus der Natur und mit so zumindest der Andeutung dahingehend, ich glaube, hier geht es mir gerade gut. Ich sollte das öfter tun.
Ja. Ist das so? Es ist in den Momenten, wo ich wirklich in der Natur bin, dass noch irgendwie Tiere um mich rum habe, ein Hund, Stille, keine Ablenkung da ist, geht mir es extrem gut. Und ich frage mich, warum man dann trotzdem irgendwie in der Stadt kleben bleibt, voll im Epizentrum in Hamburg, ne? Immer Party, immer Action, also natürlich jetzt die letzten anderthalb Jahre nicht so. Und ich tendenziell eh so ein FOMO-Typ bin, der glaube ich jetzt auf dem Dorf wahrscheinlich eher so, okay gut, es ist eh nichts los, dann kann ich jetzt hier auch irgendwie chillen und alles ist gut. Also das stresst mich dann auch, wenn ich weiß, es ist super viel los.
Bist du auch so ein Typ, der manchmal froh ist, gut, das Wetter ist nicht so gut, ich muss nicht an irgendeinem Beach.
Ja, total. Ich bin so ein krass Good-Weather-Lover, ich muss dann raus. Ich hasse es auch, wenn ich dann 3 Tage, ist ja immer so, wenn die geilste Zeit ist wettermäßig, ist man dann 3 Tage im Studio und ich denke so, Leute, ich lass uns an den See fahren, Alter, ich muss an den See. Und deswegen finde ich in Hamburg, ich habe mich jetzt auch wirklich an das schlechte Wetter gewöhnt, weil es entspannt mich. Ich dachte mir, also, was macht man sich denn eigentlich für einen Stress? Eigentlich kann man sich doch auch irgendwie vielleicht einfach so eine Lage versetzen, das ist natürlich nicht einfach, und das ausblenden und sagen, ich muss vielleicht gar nicht auf jeder Party tanzen. Zum Beispiel diese ersten 2 Wochen vom Lockdown.
Ja, ja.
Ey, ich war so entspannt.
Warst du, ne?
Ich war so entspannt, ich wusste, es ist keine Party draußen, es ist keine Gigs, kein anderer Künstler ist irgendwie unterwegs, man vergleicht sich auch nicht, weil die anderen bringen gerade eine Single raus oder so. Ich dachte, okay, krass, das ist der Normalzustand. Es wäre der Normalzustand.
Man darf sich auch mal eingestehen, dass man jetzt gerade gar nicht weiß, was los ist.
Ja.
Oder?
Und irgendwie hat mich das total beruhigt. So,
dann 2 Wochen war das nur?
Ja, vielleicht noch ein bisschen länger. Wir haben dann natürlich eine Single rausgehauen. Dann irgendwann ist jetzt, haben wir quasi re-released, als wir sind, wir waren, sag mal.
Nee, nicht.
Irgendwann das jetzt. Ich habe ein paar Songs, wo jetzt drin vorkommt. Nie stärker als jetzt. Nie besser als jetzt, dieser erste. Dann haben wir
nie stärker als jetzt, als
Zusammenhalt-Hymne.
Genau.
Haben wir dann rausgeballert. Und dann war ich ja in jeder Talkshow plötzlich über Livestream irgendwie. Ich saß da mit Thomas Gottschalk, Günter Jauch und Pocher in so einer 20.15 Uhr die Corona-WG drin, dachte so, okay, das wäre jetzt eigentlich die Phase, wo man mal so ein bisschen runterfahren könnte. Und jetzt habe ich hier jeden Abend so den Stress meines Lebens über diese Livestreams. Weiß nicht, aber du hast ja auch ein paar gemacht.
Ja.
Habt ihr jetzt auch nicht immer so extrem entspannt wahrgenommen, weil ich brauche einfach das reale Zuschauergefühl, dass irgendwas zurückkommt, ne? Und so irgendwo so reinzulabern, du weißt nicht, was gerade ankommt,
Ich fand das insofern irgendwie ganz gut. Ich habe das ja dann auch weiter durchgezogen. Ich glaube, ich habe mich über 100 Mal in den Wald gesetzt und habe auf live gedrückt.
100 Mal?
Ja.
Wow.
weil ich da das Gefühl hatte, ich kann jetzt genau das machen, wo eben dieses Bewertungsding nicht da ist. Es ist jetzt völlig egal, ich kann mich darüber kaputt lachen, dass ich mich verspiele, dass ich den Text vergesse, weil darum geht es jetzt gar nicht. Es hat mich ja keiner gebucht im Sinne von, hey, du musst jetzt aber abliefern, sondern ich kann es jetzt ausprobieren und dachte mir, daraus entsteht jetzt was, was irgendwie mir eine neue Richtung gibt. Also in dieser Phase, wo man das Gefühl hat, oh, ich glaube, da hatte sich doch eh was angedeutet, was so vielleicht so ein ganz bisschen in wackelige Schieflage gekommen ist, so auch bei mir jetzt ganz persönlich oder vielleicht auch allgemein gesellschaftlich, aber ich kann ja nur von mir reden. Und jetzt kann ich da was machen, ohne Druck, ohne Vergleich, ohne Bewertung. Und daraus wird sich etwas entwickeln. Und das war das waren die Entspannungsmomente, die ich in der Zeit hatte. Wobei ich jetzt sagen muss, das hat sich nicht ganz bewahrheitet. Weil dadurch hat sich jetzt nicht für mich jetzt eine neue Welt eröffnet, aber es hat, glaube ich, gezeigt, wo man herkommt.
Ja.
Ich sagte es vorhin auch schon mal, wo die Comfort Zone ist, wo man, glaube ich, nochmal was Neues machen darf.
Ja.
Wie ist denn das überhaupt so für dich? Ist das eher mehr geworden, dieses Vergleich? Also ich muss jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja so ein paar andere Sänger, innen noch so, die das Feld bestellen, auf dem du auch so, auf dem Level, auf dem ihr da alle so unterwegs seid. Wie guckst du eigentlich so nach rechts und links?
Also ich glaube, ich würde es lügen, wenn man jetzt nicht mal irgendwie bei den anderen Künstlern bei Spotify guckt, was da gerade so geht.
Wie auf die Zahlen.
Eine Nummer, auf die, es geht ja dann um die Zahlen, ne?
Ja.
Ich würde wahrscheinlich auch tippen, das machen fast alle Künstler. Ja. Das ist so ein bisschen auch ein lustiger Wettstreit ist. Ich hatte das mit Michael Schulte, ist ja einer meiner besten Kumpels, ne? Und wir hatten auch immer so eine kleine Wettstreit-Ehrgeiz-Freundschaft, ne? Sei es beim Sport oder so, wir waren beide so sportsverrückt, wenn wir uns beim Tischtennis irgendwie weggeballert haben, da war so richtig, oh, ich mach dich jetzt fertig. Und es schwang, glaube ich, auf. Schwang, ist das die richtige Vergangenheit von Schwing? Ich glaube schon.
Schwungte.
Das schwungte auch immer bei unserer Karriere mit so, dass wir uns da gegenseitig so gepusht haben. Oh, jetzt hat der einen geilen Song, jetzt muss ich aber nochmal, komm. Ich glaube, das kann einen auch irgendwie auf eine gute Art und Weise pushen. Aber er war ja, ist ja ein guter Freund von mir, auch noch sehr nah an mir dran gewesen. Wenn du das aber mit irgendwelchen Leuten machst, die du nicht kennst, wo du keinen Bezug dazu hast, du vergleichst Streams und checkst aber in dem Moment nicht, ja, warte mal, vielleicht hat der Künstler einfach Teenies, die das hören und deswegen hat er halt fünfmal so viele Streams auf irgendeinem Song und bei mir sind es halt eher Ü30 oder Ü25-Jährige. Dann checkt man erstmal direkt, ah ja, okay, das ist total sinnlos, mich da jetzt zu vergleichen, weil es macht einfach gar keinen Sinn, wenn du eine blanke Zahl anguckst. Mhm. Ne? Deswegen, wahrscheinlich sollte man es einfach lassen. Also ich habe es eine Zeit lang auch hinbekommen, auch keine Kommentare zu lesen, nicht mehr bei YouTube zu checken, was geht und Spotify und das tut mir auf jeden Fall ganz gut. Aber also ich finde es schon interessant. Guckst du ein bisschen was also ich finde, es gehört so ein bisschen im Business und ein bisschen dazu, was geht denn gerade
an.
Aber dann ist die Kunst trotzdem, sich nicht davon abhängig zu machen. Und also wenn du jetzt nur auf den Spotify-Algorithmus gehst, musst du ja einen Song quasi ja 1 Minute 40 lang machen. Du kannst dein geiles Gitarren-Intro direkt kürzen, musst direkt zur Hook kommen. Ja. Das macht ja der Musik leider nichts Gutes. Und man schränkt sich dadurch ja schon wieder so ein und macht eigentlich dann die Kreativität total kaputt.
Mhm. Aber weißt du was, ganz ehrlich, total, ich glaube, Zahlen sind ja auch ein bisschen dafür da, damit man sich vergleichen kann, weil da hast du es ja schwarz auf weiß. Das ist ja okay, das ist der 2 Millionen Streams, 12 Millionen, der 14 Millionen, der nicht so, ja, ist halt weniger. So, kein mit Leben. Ich habe aber das Gefühl, dass die Dinge, die noch mehr Kopfkino machen, eigentlich die sind, dass man so ein bisschen in Phasen, wo man selber so ein bisschen schwimmt, immer so auch denkt, so wie, was macht der gerade? Dann sieht man den irgendwo. Mhm. Das ist doch eigentlich ein Freund von mir. Man hängt zusammen ab, dann hört man, dann ist so ein bisschen dieser Talk, kennst du es ja auch so, dieses, weißt du, so auf den einschlägigen Award-Shows damals.
Ja, so ein bisschen Smalltalk.
Ja, genau, hier ist entweder so, und so weißt du, das sind gerade noch auf der Bühne, dann wird so ein bisschen gelästert auf der Aftershow-Bar, dann kommen sie rein und sagen, hey, na, mein Lieber, wie geht's? Du sagst, das haben wir ja irgendwie auch schon 100 Mal gesehen. Ist wahrscheinlich auf, wenn sich Business-Leute irgendwo bei einer Messe treffen, und ist es wahrscheinlich ähnlich. Aber
ja, wahrscheinlich. Ist es nicht in jedem Business so ein bisschen so? Also wenn du zwei Fußballmannschaften hast, dann finden sich auch die dass da immer so ein gesunder Konkurrenzkampf da ist, der vielleicht auch so ein bisschen förderlich sein kann.
Ja, ich glaube auch, das ist da sicher so, aber ich glaube, wenn es um Musik geht, weil da so viele Emotionen auch und weil da so viel Projektion aber auch von außen ist, ist es halt sowas von hoch emotional, dass es manchmal wahrscheinlich schwer zu verstehen ist oder von außen zu sehen ist. So. Weil du hast gestern auf dem Konzert auch ein paar Mal gesagt, ich bin so ein, du seist auch jemand, der häufig mal hinterfragt, was mache ich eigentlich? Ist das alles so richtig?
Ja.
Und kannst ja vielleicht da nochmal konkretisieren, ich will da auch nichts Falsches sagen. Ich frage mich dann immer, wenn dich jemand da sieht und du strahlst einfach mit jeder Pore aus, dass du einen Traum lebst, so, und tust es ja auch in dem Moment ganz offensichtlich. Wie ist das wohl für jemanden zu verstehen, der sagt, naja, jetzt mal ganz blöd gesagt so, die Sorgen möchte ich haben. So, weißt du, was ich meine? Wie ist das für so jemanden so zu verstehen, wo ein Leben von außen so total perfekt aussieht?
Du meinst, dass man dieses Leben lebt und trotzdem manchmal das Gefühl hat, es reicht noch nicht oder dass man immer noch Zweifel hat?
Ich habe mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, hast du manchmal, weil du es eben gestern auch mehrfach sagtest, diese Seite von dir auch, und das macht es auch so sympathisch, weil es sich dann ja auch in den Songs, die du dann spielst, total wieder spiegelt. So, hast du manchmal das Gefühl, du musst dich fast so ein bisschen dafür rechtfertigen?
Also du meinst, dass du
den Dream lebst und eigentlich, und dann ist da, der Typ kann doch keine Selbstzweifel haben, der kann doch jetzt nicht unsicher sein, der hat doch, der lebt doch den Traum.
Ich glaube, da hast du gerade einen ganz guten Punkt erwischt, dass es bei mir schon so ist, dass ich mir nicht eingestehen möchte oder kann, dass es halt auch mal eine Phase gibt, wo man nicht so geil drauf ist, weil es muss ja, weißt du, ich hatte meinen Traum wirklich mit 27, habe ich meinen Lebenstraum erfüllt. Ne? Wir haben eben schon drüber gequatscht, vor einer Dreiviertelstunde, dass ich mit 11 irgendwie einfach dieses Leben führen wollte. Und das führe ich dann so. Und dann bin ich aber an einen Punkt gekommen, wir haben es natürlich auch ein bisschen übertrieben, haben dann irgendwann 200 Shows im Jahr gespielt. Und ich glaube, wenn du dann die Kerze von beiden Seiten anzündest, irgendwann geht es halt nicht mehr gut. Ne? Dass ich aber schon Momente hatte, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, das ist gerade nicht mehr happy, ey. Ich wach morgens auf, Kopfkarussell, was geht hier ab? Und dass ich mir dann aber dadurch, dass ich mir nicht eingestanden habe, ey, das ist gerade okay, ey, du rockst hier jeden Abend vor 7000 Leuten die Bude, gibst danach nur eine Stunde Autogramme, den ganzen Tag wollen Leute Autogramme von dir haben, Interviews, pipapo, da hast du jetzt eine riesen Gang und ich gucke dann, dass sich alle immer so gut fühlen, ne? Dass das natürlich anstrengend ist und dann, dass man dann auch mal erschöpft wird. Ist ja total normal. Voll. Aber ich habe mich dann selber so abgefuckt. Das kannst du jetzt nicht erschöpfen. Das machst du seinen Traum. Musst du alles gut sein. Musst du alles. Hey, du musst jetzt happy sein.
Aber stell mal vor, dann.
Also, das ist ja das Kranke. Natürlich muss ich nicht immer happy sein. Keiner ist immer happy. Wir sind Menschen. In der Evolution ist es nicht vorgesehen, dass wir immer happy sind, weil wir uns fortpflanzen sollen. Und das passiert nur, wenn man irgendwie einen Drive hat, unzufrieden ist. Deswegen ist dieser Zustand von, ich bin permanent happy, der kommt nicht einfach so. Der kommt auch nicht, wenn du deinen großen Traum erfüllst. Den hast du dann eine kurze Zeit und dann musst du aber wieder was anderes machen. Also ich glaube, dass längerfristiges Glücklichsein aus dem Problem, aus dem Lösen von Problemen entsteht.
Mhm.
Und ich glaube, das Ding muss sein, dass man sich gute Probleme sucht. Also es ist nicht so schlechte Werte wie, ey, ich muss der erfolgreichste Künstler Deutschlands sein oder der beliebteste Mensch auf dieser Party, weil dann bist du ja komplett vom Außen immer abhängig, ne? So, und dass man sich einfach ein paar gute Werte sucht, sagt, ey, ich hänge nicht mehr so viel am Handy ab, ab 8 ist das Handy aus, ich versuche Songs zu schreiben, die mir entsprechen immer, ich mache das nicht fürs Außen, sondern ich mache die so, wie ich die gerne hätte und dass dadurch aber dann trotzdem immer Sachen entstehen, die vielleicht viel geiler sind als die Dinge, die man für Leute machen würde. Also wenn ich eine Show spiele, wie gestern zum Beispiel, das war eins meiner Lieblingskonzerte jetzt von diesen 10, die wir, also das wirklich, das war einfach ein wahnsinnig geiles Konzert.
Das Wetter
war
geil, haben,
dass du da warst, ja. Was soll ich jetzt sagen, keine Ahnung. Genau, und da habe ich so, und ich bin aber so total im Jetzt gewesen und habe mich in keiner Sekunde verglichen. Ich habe mich wie so eine Einheit meiner Band und mit dem Publikum, alles war so perfekt und dann ist man auch ganz authentisch und man versucht nichts irgendwie darzustellen, was man gerade nicht ist. Man versucht nicht witziger zu sein, wie man gerade ist. Und dann ist das total schön. Da kommst du von der Bühne runter und bist so, wow, ich habe jetzt gerade, ich bin ein bisschen erschöpft, aber ich habe trotzdem mit so einer Energie in mir, wo ich denke, das ist nachhaltig gewesen. Aber wenn ich dann manchmal auf die Bühne hochgegangen bin, ich habe gemerkt, ich habe eigentlich eher Scheißlaune. Oder ich bin nicht so, ich habe auch nicht so eine Energie. Und man versucht dann trotzdem, so eine Show wie gestern zu spielen und das irgendwie zu faken oder zu stellen. Das ist richtig, das ist nicht gut.
Aber weißt du was, total geil.
Ja.
Du sahst unglaublich gut aus auf diesen Screens. Die Kameras waren tierisch. Selbst bei Tageslicht sah das tierisch aus.
Hatte ich auch einen knackigen Arsch?
Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Aber ich habe meistens Close-Up drauf. So, und dann gehst du runter von der Bühne auf diesen echt hässlichen Schotterplatz, auf dem viel zu viel Platz ist, weil natürlich Abstände gewahrt werden müssen. Und es ist völlig in Ordnung, dass du allein über diesen Schotterplatz zu den Leuten gehst, hinterher sogar noch einen Song spielst.
Ja.
Das ist übrigens ein total gutes Bild gewesen. Weil normalerweise, okay, das kannst du nur machen, wenn es dunkel ist. Mhm. Dann muss der Verfolger hinterher gehen, dann muss das irgendwie geil aus. Das wird dann wieder auf die Streets. Genau, in dem Moment das machen. Empfindest du sowas als Befreiung? Komm, da gab es bestimmt auch, also in deiner Fernseh geprägten Karrierephase gab es da bestimmt noch andere Zeiten. Nimm ruhig noch ein bisschen was von dem Mückenspray,
die du magst. Die Moskitos lieben mich, ja. Wie man im Süden sagt, Schnaken.
Es ist
Schnork. Da ist wieder Schnork im Zimmer, da werde ich verrückt, wenn die in meinen Ohren rumfliegen. Ich mach noch ein bisschen dran.
Ich liebe diesen Tropical, Tropical Flavor. Ich mach ein bisschen so.
Hier.
Ich finde, Tropical Flavor, wenn du da, habe ich ja vorhin schon gesagt.
Besser wie jedes Parfum.
Ich möchte jetzt hier einen kleinen Aufruf an alle Parfumhersteller. Ja. Es gibt ja so diese einschlägigen Firmen.
Mhm.
Den Max Giesinger in diesem Tropical Mückenspray Flakon, vielleicht in der Mückenform sogar, ich weiß es nicht, diesen Duft vielleicht adaptieren.
Ist, so, wird zum Erfolg führen auf jeden Fall.
Ne? Auch dann, wenn man irgendwann sagt, du mit der Musik.
Was
wollte ich gerade sagen?
Ob ich das bei TV-Shows und so hatte, du meinst dieses, so man muss jetzt quasi das...
Na, gibt es diese Erleichterungsphasen, wo du sagst, ich gehe jetzt einfach runter ohne geiles Licht, ohne dass da einer hinter mir hergeht, auf diesem viel zu breiten Schotterplatz zwischen den Leuten, gehe ich da jetzt durch, weil ich das jetzt gerade fühle und weil ich connecten will, A, zu mir, zu den Leuten. Das ist doch erleichternd, oder?
Fall, ja, also mir ist es auch als Künstler auf jeden Fall wichtig, dass ich mit den Leuten eine Connection beim Konzert herstelle. So, das ist schon, wenn ich hochgewillig, vielleicht auch zu sehr, dass wir schon jetzt auch hier einen schönen, geilen Abend haben. Ich versuche dafür alles zu geben, dass wir, dass die mich auch kennenlernen, die Leute, und nicht das Gefühl haben, dass ich das eine Show runterspiele, wie jedem anderen Tag, weil wenn ich selbst bei Konzerten war und ich habe das Gefühl gehabt, die rocken ihr Ding und haben gar keinen Bock. So. Und das ist alles so total auswendig gelernt. Das hat mich nie berührt. Deswegen ist es mir auf jeden Fall wichtig, da was Besonderes zu machen bei den Leuten. Die Shows auch irgendwie so zu individualisieren. Immer mal was anderes. Aber auch jetzt so langsam das Selbstbewusstsein zu haben, ey, du machst es schon so lang, das ist gut, was du machst. Du kannst dir selbst vertrauen. Auch wenn du jetzt irgendwie dabei scheiß Licht und mit einer scheiß Frisur, da jetzt mit der Gitarre darunter gehst, ohne, also es ist immer, wenn sich's gut anfühlt, ist es richtig so. Und klar, bei einer TV-Show oder so, dann ist ja oft, musst du halt irgendwie dann auch ab, das finde ich immer krass, da hast du so 5 Minuten, wo du abliefern musst auf einen Schlag. Es fällt mir manchmal dann ein bisschen schwerer, so wie bei einer Show, wo ich weiß, es ist mein Konzert, ich kann jetzt ganz bei mir sein. Und bei einer TV-Show ist dann so, da musst du dann kurz wahrscheinlich irgendwas promoten und so. Und dann, hey, so, Schalter an. Das finde ich manchmal schon,
kann
eine Schwierigkeit darstellen.
Ja, aber es ist schon bei dir so. Also ich meine, du hast ja auch große Ziele nach wie vor, denke ich. Und das soll ja auch jetzt nicht weniger werden.
Ja.
Und dann kommt so ein Song raus wie Irgendwann ist jetzt.
Mhm.
So. Jetzt ist natürlich, ne, Achtsamkeit, unser Freund Eckhardt.
Grüße gehen raus.
Props gehen raus. Ist dann natürlich irgendwie auch ganz, ganz präsent. Ja. Inwiefern hilft dir das eigentlich, wenn du sagst, okay, alles klar, ich muss hier auch ein bisschen, also dieses autobiografische Schreiben, zu sagen, ich muss nicht alles preisgeben, aber ich möchte sagen, wie es ist so. Ist das mehr geworden? Ist das Bedürfnis, autobiografisch und auch wirklich ein bisschen tiefer für dich zu gehen, größer geworden?
Ich glaube, das war schon immer da. Ich würde es fast so benennen, dass ich die Jahre davon noch nicht so tief gehen konnte wie jetzt. Ne?
Beim ersten Album, waren das deine Storys alles oder hast du auch so ein bisschen beobachtet? Oder?
Das waren auch mal Verantwortung, auch mal Stories, die man dann bei anderen Leuten so gehört. So, ich schreibe jetzt einen Song über eine Love Story von Michael, so, weil ich vielleicht manchmal halt auch keine, gerade in dem Moment gefühlt habe, dachte mir, passt aber auch ganz gut. Aber da waren auch schon mal immer ein paar Songs dabei, wo man dann jetzt mal so eine Zeile genommen hat, weil es halt gut klang. Ne? Oder ich vielleicht auch ein, zwei Songs hatte, wo ich mir dann selber nicht so klar war, was will ich da jetzt eigentlich gerade, welche Story würdest du dazu erzählen, wenn danach gefragt werden würdest? Und darauf habe ich eigentlich so gar keinen Bock mehr drauf. Also man findet dann auch schon immer ein Gefühl dazu, ne? Aber wenn du echt so einen Song hast wie Deine Zweifel oder In meinen Gedanken, der jetzt gerade rausgekommen ist, so wunderschöne Gospelcore-Version, müsst ihr euch auf jeden Fall anhören.
Ist natürlich verlinkt in den Shownotes.
Oh ja.
Das aktuelle Video aus der Leishalle ist auch sehr schön.
Ist geil. Und irgendwann ist jetzt, weißt du, wo ich dann wirklich, also ich habe viel jetzt, ich schreibe ja immer mit den gleichen Teams, aber es kam ein neuer Dude dazu, Joe Walter, den ich wirklich unfassbar zu schätzen weiß als Songwriter, weil mit ihm schreibst, also wir quatschen erstmal so eine Stunde. Sagst, ey Max, was geht denn gerade ab? Und dann sage ich ihm, du, ey, wolltest du immer mal so einen Song schreiben über meine Großeltern? So. Das lief so und so und so. Meine Oma wurde mit 16 schwanger und hat dann quasi ihr fortwährendes Leben komplett der Familie geopfert. Es gab nur die Familie, es gab nie sie selbst, so dass sie mal was für sich gemacht hat. Und lass da mal einen Song drüber schreiben. Ne? Und dann sitzt er schon da und sagt, erzähl mal, wie war das? Und ich so, ja, die wurde halt schwanger, war sie gerade 16, ne? Hab ich aufgeschrieben. Und das ist so geil, was wir da für Songs zusammenbekommen, weil ich so jede Zeile so krass fühle und alles so, ja, einfach real ist. So. Und ich glaube, das ist bei der Platte nochmal einen Ticken krasser geworden jetzt, dass ich noch mehr so in meinem Emotionszentrum angekommen bin. Aber gerade auch, weil man natürlich jetzt eine Zeit lang auch ein paar Dinge hinterfragt hat. Für mich waren es einfach so ein paar so diffuse Ängste, Zweifel, die dann immer wieder hochgekocht sind, wo man vielleicht dann doch nicht immer so das Gefühl hat, man ist so gut, wie man ist. Du bist so gut, wie du bist. So soll es ja eigentlich sein. Ne? Und ja, dann ist man quasi, da ist man richtig am Start, auch ganz schön erfolgreich geworden. Viel erfolgreicher, als jemals werden wollte. Und trotzdem denkt man sich manchmal, ja, eigentlich, also das, hast du das jetzt, also ist das reicht da, also weißt du? Und wenn man sich da so ein bisschen auf die Schliche kommt, da ploppen da so ein paar ganz coole Themen hoch. Und das, ich dachte mir auch so kurz, was wäre denn jetzt, wenn man die ganze Zeit immer super happy wäre? Kann der Künstler denn die ganze Zeit super happy sein? Oder kommt nicht gerade aus dem Leid, kommen da nicht gerade so die besten und wichtigsten Stories? Hätte ich einen Song wie Deine Zweifel geschrieben oder In meinen Gedanken oder Irgendwann ist jetzt, der trotzdem ist ja irgendwie eine Partyhymne. Wenn man nicht Dinge hinterfragen würde, ist es nicht menschlich, dass ich dann auf einem Konzert stehe und dann singen da plötzlich 2000 Leute diesen Song mit, weil alle doch irgendwie die gleichen Themen haben.
Weil alle unterwegs sind, weil alle auf dieser Reise sind. Oder? Das meine ich ja gerade. Also du hast ja gestern, glaube ich, hast es so ein bisschen so benannt, gerade im Alle deinen Zweifel, dass du das Gefühl hattest, auch nochmal so ein bisschen tiefer in deine Kindheit, in deine Vergangenheit und deine Familiengeschichte auch zu gehen. Und du hast es, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar genauso gesagt, um Dinge aufzulösen. Mhm. Ist ja so ein bisschen auch so ein psychologischer Begriff, so, der ja auch recht präsent ist, wo ich mich dann gefragt habe, ist das, löst man das dann auf und dann ist es aufgelöst und jetzt habe ich aufgelöst, gut. Oder ist es ein Prozess? Ist es ein Impuls, den man kriegt und sagt, ich möchte da reingehen? Weil das war das, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. In meinen Gedanken ist ja für mich dann eigentlich noch einen Schritt weiter als Alle deine Zweifel.
Was nochmal also, eine Generation früher.
Ist es so bei mir angekommen, weißt du? So nach dem Motto, warte mal, da ist ja noch eine Tür, da möchte ich auch nochmal gucken eben. Und dann war es ein bisschen...
Ja, das ist natürlich dann, also... Das kommt ja alles irgendwo her. Ja. Unsere Ängste, Zweifel, die ja irgendwie alle haben, die schnappen wir alle irgendwo auf. Die haben natürlich unsere Eltern auch irgendwo aufgeschnappt und deren Eltern irgendwo wieder. Ne? Und da natürlich die Generation von meinen Eltern, die Nachkriegsgeneration, die den Krieg ja noch ein Stück weit miterlebt haben. Ja, das waren die alles wieder aufbauen mussten, wo man nicht viel über Emotionen geredet hat. Mhm. Wo vieles einfach funktionieren musste.
Absolut.
Und ich glaube, wir gehören jetzt zu der Generation, die das zum ersten Mal anpacken und das Ganze, also auflösen ist die Frage. Ich frage mich auch immer noch, kann man das denn wirklich auflösen? So, wenn ich jetzt über das Thema Bindungsängste rede, wird man sich einfach nur dessen gewahr und weiß dann, ach krass, boah, jetzt kommt wieder der Panic-Mode. Okay, ist aber eigentlich nur, weil halt das und das vielleicht mal nicht so optimal lief und hat aber gar nichts mit mir zu tun. Mhm. Und ich kann das Gefühl schneller lokalisieren und weiß, ah gut, ist so, beobachte das Gefühl, beobachte die Emotion, so wie es ja auch irgendwie bei der Meditation ist, und die ist ganz schnell wieder weg, ne? Weil so eine Emotion ist ja gar nicht von langer Dauer. Eigentlich so vielleicht ein paar Sekündchen oder so.
Gib ihr einfach mehr Bedeutung.
Genau, aber wenn du sie pusht und sagst, oh Gott, die Emotion, ich krieg Angst, und oh, dann gibst du dem ganzen Gedanken und Emotion halt richtig Spin, ne? Und dann wird sie größer und größer und bist du plötzlich da drin gefangen und dann frisst du dich vielleicht so für ein, zwei Stunden, vielleicht auch für einen Tag auf, und dann muss man sich erstmal wieder ablenken. Wenn man das aber schneller hinkriegt, ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du da, du bist ja ein paar Jahre älter als ich, kann man es denn ganz auflösen?
Da kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube eben, dass es ein Prozess ist. Ich habe aber ein paar ganz interessante Ansätze gehört, unter anderem mein Freund Christian Nord, der letztens ja auch vor kurzem noch im Podcast war, der sagt, okay, vielleicht schaut man einfach, wenn man heute konfrontiert ist, weil du kamst ja eben auch da, muss ich immer happy sein, müssen die Leute immer happy sein, muss ich signalisieren, dass ich immer happy bin, muss ich das ausstrahlen, erwartet man das, ne? So.
Ja.
Dann geht ja die ganze Reihe, dann geht diese ganze Schleife los.
Genau.
Wenn ich an diese Momente komme, so, kann ich vielleicht einfach schauen, wann war der erste Moment, vielleicht eben auch in meiner Kindheit, an den ich mich erinnern kann, dass es mir im übertragenen Sinne so ging, dass ich mich alleine gefühlt habe, dass ich mich irgendwie eine Hilflosigkeit, eine Orientierungslosigkeit, vielleicht eine Angst, so, die man lokalisieren kann, um da dann reinzugehen und sagen, okay, erkenne ich, was hätte ich damals gebraucht? Und da reinzugehen, diesen Prozess, er hat das für sich gemacht, so erzählt auch in der Podcast-Folge, das fand ich unglaublich anschaulich, zu sagen so, ey, warte mal, eigentlich ist das jetzt nicht anders als der 10-jährige Jan, der 10-jährige Max, der da steht und irgendwie denkt so, oh,
überfordert, so diffus, was ist los?
Ja. Fühle ich mich einsam, nicht verstanden? Das hört ja nicht auf. Das ist ja vielleicht mit 80 dann immer noch so. Um dann zu sagen, okay, ich sag dem Max, ey, Max, alles gut.
Als dein erwachsenes Ich
genau.
quasi. Als das,
was brauchst du denn gerade? Und ich verstehe dich.
Ja. Und auch nicht sagen, hey, mach dir keinen Kopf, alles ist gut, sondern wirklich, hey, ich gebe dir die Liebe zu. Du bist nicht allein, wir ziehen da zusammen durch, weil hier neben dir steht gerade ein ausgewachsener, haariger Mann, der das für dich wuppt, mitwuppt. Ja, so.
Genau.
Ja, das ist eigentlich ein guter Approach, finde ich gut.
Weil das ist, dass man immer wieder in diesem Thema Vertrauen, Akzeptanz, was ja schon mal zwei, also finde ich, oder was so viele Bereiche abdecken kann, wenn man denkt so, also ich meine, du sagtest ja eben auch, meditierst du eigentlich?
Akzeptanz, Alter, das ist wirklich das Allerwichtigste. Ja. Ne? Das nicht, weil das ist bei mir auch so, dass ich bin halt, glaube ich, tendenziell sehr ehrgeizig auch. Ne?
Mhm.
Und ich bin aber auch in diesem Thema, mit mir selbst im Reinen zu sein, zu ehrgeizig. Und sagt dann, hey, du musst das doch jetzt hinkriegen. Sei doch mal entspannt. Jetzt sei doch mal die ganze Zeit glücklich. Du hast doch alles. Und was passiert? Genau. Das Gegenteil.
Ja,
du machst dir einen Pressure, machst dir einen Druck, musst eigentlich loslassen und sagen, ey, klar, sind alle nicht perfekt, da kommt mal ein doofer Gedanke, da kommt mal ein Selbstzweifel. Ist da, kennt man schon, wird auch wieder weggehen. Aber mach's nicht schlimmer, als es schon ist. Und nimm's einfach an und chill damit. Was wolltest du gerade fragen? Ich habe es jetzt gerade verpasst.
Nee,
das war schön. Das war eine schöne Frage, aber ich habe es gerade vergessen.
Ich weiß es jetzt auch gerade nicht mehr ganz genau. Also
ob ich meditiere, hast du gefragt.
Ja, genau, bis jetzt natürlich.
Ja.
Max,
ja,
du musst auch mal auf meine Fragen, du musst auch mal ein bisschen zuhören. Du musst auch mal die Fragen antworten.
Solo-Programm hier machen, ey. Das siehst du wieder, Einzelkind und Solo-Künstler.
Das ist hier Wahlkampfzeit. Ja. Ist Wahlkampfzeit.
Ja, ja,
ne? Im Interview werden einfach die Themen, dann wird das gesteuert. Ja, ist klar.
Ich streue das hier alles rein.
So, Meditation, jetzt schweife ich ab.
Bin ich auf jeden Fall seit 2,5 Jahren am Start. Immer wieder mit so ein paar Aussetzern, wo ich es dann wirklich monatelang nicht mache. Und jetzt aber seit Corona bin ich da wirklich richtig am Start und versuche das eigentlich jeden Tag zu machen. Merke gerade wieder, als wo das Tourleben wieder reinhittet, dass man schnell wieder rauskommt. Weil ich habe es eigentlich immer morgens gemacht, aufgestanden, erstmal meditiert, Yoga gemacht.
Vorm Kaffee?
Ja, das war erst Yoga, dann meditiert und dann mein healthy, ich bin total im Denglisch drin, mein gesundes Frühstück gezaubert. Und jetzt ist gerade so, man fliegt aus dem Nightliner raus und ist irgendwie, sieht direkt die Jungs, frühstückt und dann kommt man da nicht mehr rein. Und ich merke dann immer, ich muss mir es wie Zähneputzen erhalten, weil es einfach sau gut und wichtig ist. Und du viel geordneter in den Tag gehst und du quasi so einen kleinen, ich sag mal, du du ziehst ja so einen Schutzpanzer drüber. Und wenn ich jetzt quasi mein Handy direkt angemacht hätte, wie früher, 8.30 Uhr, 9.30 Uhr, wärst auf, direkt Handy an, direkt Instagram, direkt WhatsApp und nee, Max, das und das steht an, war direkt, Alter, ich habe mich so getriggert gefühlt. Ich erstmal meditiere, und ich kann euch gerne auch mal die App verraten, in der ich das gerade mache. Und das Waking Up von Sam Harris.
Ah.
Mir ein guter Kumpel empfohlen. Und finde ich sehr gut. Das ist auf Englisch. Hat aber so ein paar interessante Ansätze. Manchmal ist es ein bisschen verwirrend, aber man kommt dann ganz gut rein. Damit mache ich das oft, manchmal so 10, 20 Minuten. Aber auch mal abends, wenn ich irgendwie gerade Bock drauf habe, mache ich mir so entspannte Musik an. Aber was ich ganz, also hier jetzt so der Spot, da würde ich mich auf jeden Fall hinsetzen und mal so 10, 15 Minuten hier meditieren. Weil man kriegt natürlich seine Gedanken echt besser in den Griff, ne? Und ist nicht mehr, ist nicht so, dass die Gedanken her deiner Sinne sind von dir, sondern dass man es umswitcht und die Kontrolle wieder zurück übernimmt.
Ja, ich meine, in der Natur ist es natürlich ist ja quasi so die doppelte Dosis an Verbindung schaffen. Also zu merken, irgendwie, warte mal, ich sitze hier auf irgendwelchen Wurzeln, ich bin hier geerdet, ich bin Teil eines Ganzen. Die Farbe Grün, die uns suggeriert, hier ist Leben.
Wie oft vergisst man das?
Und das ist natürlich wirklich. Aber sag mal ganz kurz, Yoga und dann auch noch healthy Food?
War also echt schon so zwei Stunden Ritual.
Mach das bloß weiter.
Ja. Aber es war dann schon, also es ist schon so ein heftiges Programm gewesen, dass so der innere Schweinehund natürlich dann auch mal am Start war und dass ich es jetzt gerade, wenn ich dann in Hamburg bin, mal Tennis spiele morgens oder so, denke ich, boah, jetzt müsste ich halt um 7 aufstehen, damit ich mein ganzes Programm mache, danach noch Tennis spiele. Und, aber auch da bin ich dann wieder zu ehrgeizig. Halt
ja, aber was ist denn, wenn dann deine Popstars-Kumpels anrufen und sagen, lass mal um die Häuser ziehen, ich habe einen Tisch im irgendwas.
Ja, mach ich auch mal. Man, klar. Bin ja immer am Start auch. Das tut ja auch mal gut. Ey, ich finde so ein geiler Partyabend und ordentlicher Suff, das kann auch mal 3 Tage richtig geil Vibe geben. Ne? Natürlich kriegt man die Katerklatsche, aber ich finde auch selbst so einen Katertag, ich bin immer so halb emotional und höre mir dann total gern auch so emotionale Songs an. Vielleicht auch ein paar meiner neuen Songs, hör mich nochmal drüber, denkst so, wie ist der so, wie wirkt der auf mich? Und saß dann nach unserer Wiesbaden-Show, da haben wir dann ein bisschen Party gemacht, saß ich in irgendeinem Café, so einem Shisha-Bar-Café gefühlt in Oberhausen, saß ja 2 Stunden mit einer Zeitung, hab kein Wort in dieser Zeitung gelesen, hab nur Musik gehört und hatte mehrfach Tränen in den Augen, weil ich so ergriffen war von den Songs, die ich mir reingezogen habe.
Aber deine eigenen, deine neuen Songs?
Tatsächlich die neue Single, die jetzt bald rauskommt, Der letzte Tag heißt die, die mich total berührt, wo ich mir denke, okay, da muss wohl irgendwas Richtiges passiert sein, dass mich mein eigener Song so trifft. Ich habe mir auch nochmal die Gospel-Nummer angehört und war dann so ergriffen von diesem Werk, weil wir haben den Song vor einem Jahr geschrieben und da hatte ich auch schon so die Idee, boah, so ein Gospel-Chor wäre geil. Ich habe dann halt dann so selber eingesungen. Und das dann zu sehen, dass man dann so realisiert hat und das alles so in sich greift, das hat mich dann so berührt, dass ich so ganz glücklich ergriffen war und mir wirklich so die Tränen so runtergelaufen. Ich dachte, oh, ich sehe das.
Gib mal einen kleinen Einblick. Geht es ein bisschen weiter in der inner Search? Was deine,
der letzte Tag.
Ja. Ist das die Trilogie aus alle deine Zweifel in meinen Gedanken?
Ich weiß gar nicht, ob man da so von einer Trilogie reden kann. Das ist einfach so nochmal. Man hat so die nächste Schicht nochmal abgeblättert. So. Und man ist einfach noch mehr so, ja, bei sich angekommen, hat da so ein paar Themen, die noch mal so ein bisschen tiefer schüren. Aber da beschreibe ich quasi so ein, vielleicht so ein bisschen so ein Endzeit-Szenario. So dieser Gedanke, was wäre denn das jetzt, wenn so irgendwas passiert, die Sonne explodiert und wir haben nur noch einen Tag, ich weiß, nach 7 Minuten wäre es eigentlich schon durch, glaube ich, mit den Sonnenstrahlen. Oder wirst ein Komet prasselt hier auf die Erde nieder. Oder denkst der nächste schlimme Virus oder so. Ja, manchmal schon. Ich finde, das macht manchmal ein bisschen leichter, seine eigenen kleinen Problemchen irgendwie zur Seite zu schieben und zu melden. Okay. Ach Gott, das sind jetzt wirklich. Darüber also mache ich mir gerade den Kopf.
Es verursacht nicht unbedingt Panik, sondern es.
Nee, macht sondern dich eher demütig. So, dass man mehr im Jetzt bleibt und dann diverse Dinge mehr zu schätzen weiß. Und ey, ruf mal wieder deine Oma an. So, die ist jetzt irgendwie 91 und für die ist es das Allergrößte, wenn du sie anrufst. Jetzt ruf die mal an, weil mit der habe ich immer so geile Gespräche. Die ist noch so fit in der Birne. Aber. Es geht darum, also diesen Gedanken, was wäre denn jetzt, was würde es mit dir machen, wenn du wüsstest, dass noch 24 Stunden zu leben? Mit wem würdest du die letzten Stunden verbringen? Würdest du die überhaupt mit irgendjemandem verbringen? Wärst du allein? Wen würdest du anrufen? Fragen. Was würdest du bereuen, nicht getan zu haben? Mit welchen, dann kommt noch diese Facette, mit welcher Person würdest du die Stunden gerne verbringen? Ist da vielleicht irgendein Mädel, eine Person, wo du gedacht hast, boah, eigentlich wäre es das Jahr gewesen, shit. Ja, was, wenn dieser Tag heute wirklich der letzte wäre, wird uns dann klar werden, was eigentlich wichtig ist. Weiß nie, was man hat, selbst wenn man es verliert. Ich wünschte, du wärst noch immer hier. Das sind ein paar Lines aus dem Chorus. Was macht das mit dir?
Ja. Ich denke gerade, möchtest du noch ein bisschen was von deinem...
Ich sprühe mich noch mal so ein bisschen ein.
Nehmen.
Die Schnaken sind auch ganz angetan von unserem Gespräch.
Giesinger Flavor, wir hatten ja gesprochen über das Parfum. Tropical heißt
das. Ich bin schon komplett da als
eingemoschust. Ich habe dir das vorher gesagt.
Ja.
Du wolltest ja unbedingt hier in der Natur. Ja. Nee, ich hab gerade, als du davon erzählst, habe ich auch überlegt, für mich gibt's, das führt jetzt ganz schön weit. Und das ist, für mich gibt's gar nicht so dieses, oder wünsche ich mir das nur, dass es das nicht gibt? Dieses Cut, Schluss, vorbei. Sondern ich irgendwie glaube ich, ohne dass ich das jetzt genau religiös oder von irgendeiner Seite noch näher verifizieren oder könnte.
Die Reinkarnation.
Ich glaube zumindest, dass es irgendwie weitergeht. Vielleicht ist es aber auch etwas, was mir hilft, mit mit Verlust umzugehen, wenn es darum geht, dass Menschen ja zu früher als man selber unter Umständen, die man nicht möchte, vielleicht gehen müssen, um dann zu sagen, okay, wie kann man denn das verkraften? Also bestimmte Sachen, wo man sagt, das kann man doch nicht. Also auch nicht nur bei einem selber, sondern bei anderen. Wie soll man das überhaupt verkraften können? Und da weiß ich nicht. Hab ich jetzt ab und zu mal das Gefühl gehabt, aus gegebenem Anlass, zu sagen, da gibt, ich glaube daran, an die Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben. Und mich selber auch, da sind wir jetzt auch wieder so, ne, reinzudenken in den reinzugehen in eine Situation, wo ich in Verbindung sein kann. Deswegen so diesen Cut, ich habe nur noch dieses 24-Stunden-Ding, das ist, ich finde es total spannend, aber ich habe das nicht so.
Okay. Also ich finde es spannend, um zu checken, okay, hier müsste man vielleicht nochmal drauf Acht geben und eingehen und wo kann man sein Leben so leben, dass man das nicht so krass bereuen würde, aber ich verstehe deinen Gedanken total, dass es irgendwie so ein bisschen traurig und trostlos ist, wenn man sagt, ja, danach ist so, wir arbeiten alle auf, ja, auf was arbeiten wir eigentlich hin, dass man halbwegs glücklich durchs Leben kommt und dann ist halt so, es ist vorbei. Ich habe da wirklich auch gestern drüber nachgedacht, dass eigentlich das, was Religion irgendwie über Jahrhunderte den Menschen gegeben hat, ja eigentlich auch was Schönes war, ne? Also wir haben uns natürlich jetzt die letzten Jahrzehnte ganz gut Reichtum erarbeitet, aber überleg mal so vor 300-400 Jahren, was die Leute damals für ein Leben hatten, das haben sie ja irgendwie nur gewuppt bekommen, also ohne Urlaub oder sonst irgendwas, da irgendwie 14 Stunden auf dem Acker zu stehen, weil sie wussten, danach kommt was, es kommt noch was und ich werde vielleicht belohnt, wenn ich ein guter Mensch bin. Und
interessanter Gedanke.
Und dass das so ein bisschen abhanden kommt, aber auch jetzt wieder ein Stück weit durch die Spiritualität wieder zurückkommt. Ne? Also ich glaube, viele Leute werden so spirituell gerade, was ja eine total schöne Tendenz ist, weil die Religion abhanden gekommen ist. Man braucht, glaube ich, so ein bisschen so eine Sinnhaftigkeit im Leben. Ich glaube, das liegt in unserer Natur, dass man da was braucht. Und ich finde so den ganzen Gedanken vom Buddhismus finde ich total schön, dass man sagt, also ich glaube, wir werden irgendwann zu Asche zerfallen, aber die, aus den ganzen Elementen und Atomen, die ich entstehe, wird ja wieder was entstehen. So, dann bin ich Teil der Eiche und dann zerfällt die wieder und dann bin ich vielleicht mal eine kleine Wühlmaus und dann werde ich irgendwie mit ein paar Teilen wieder in einem anderen Menschen landen. So. Das finde ich irgendwie auch ganz schön. Aber
ja, deswegen nicktest du ja auch beim Thema Akzeptanz gerade. Nein, aber was ich so interessant finde, du sagst ja auch so, ne, also Spiritualität kommt mehr in den Fokus allgemein. Jetzt hat man manchmal so das Gefühl, also wenn man sich auch die Bücher in der Buchhandlung anguckt, so, es geht nur noch um das Thema, aber es ist ja schon ganz alt. Also es ist am Ende des Tages ja, ich könnte es zum Beispiel jetzt nicht an den Weltreligionen unbedingt festmachen, aber dieses Gefühl, Teil eines Ganzen zu sein, das ist, finde ich, total, um dann eben auch zu sagen, ja, und da vertraue ich, dann geht der Weg irgendwie weiter. So. Mhm. Das finde ich total entspannt mich.
Kann ich total nachvollziehen.
Und das heißt ja nicht, dass man nicht... Ich glaube einfach, dass Trauer ist super wichtig. Trauer kommt von selber, die ist dann da. Mhm. Durch die geht jeder ein bisschen individuell durch. Durch die muss man aber wohl durch.
Ja.
Aber das Leid, was dann vielleicht über Jahre entsteht, das hat man etwas mehr in der Hand, es womöglich eben nicht zu erschaffen.
Mhm.
Eben nicht in das Drama, nicht in das Leid zu gehen.
Ja.
Dessen, weil man die Trauer einfach bewusst erlebt, weil man sie annimmt.
Mhm. Und auch da so den Kreis des Lebens einfach akzeptiert, ein Stück weit zu sagen, ey, das Loslassen gehört auch da dazu. Ne? Wir werden irgendwann alle dazu Staub werden. Also in vielen anderen Kulturen wird ja auch der Tod eines Menschen gefeiert. Ne? Und da wird ganz viel gelacht und man sagt, schön, und das kommt das nächste Level und das wird es wieder vielleicht als was anderes entstehen oder das hat jetzt auch irgendwie auch was Gutes. Ne? Aber bei uns gerade in der westlichen Kultur hat man ja ganz viel Angst davor, ne? Vor dem Verschwinden, vor der Nicht-Existenz.
Ja, und du sagtest es ja vorhin auch so, also bei allem, was man sich so aufbaut, also als Mensch oder als Karriere so, ne? Eben auch Ehrgeiz und zu sagen, ich muss das pushen. Wenn ich das nicht mache, dann passiert das nicht. Wie oft ertappe ich mich dabei, dass ich denke, wenn ich das jetzt nicht mache, das Post, das Website-Update, das dann passiert nichts. Und es kickt einen vielleicht mal kurz, aber auf der anderen Seite, wie erleichternd ist dieses Gefühl zu sagen, ach, da habe ich es einfach mal laufen lassen und da sind auf einmal Sachen auf mich zugekommen. Das ist ja verrückt. Also nicht nur bei mir, sondern ich beobachte es auch bei anderen und denke mir, oh, stimmt. Danke für den Hinweis.
Voll gut. Dinge auch nicht zu krass zwanghaft zu pushen, ne? Kann eigentlich genau die gegenteilige Reaktion hervorrufen, dass es dann quasi passiert. Ne? Also wenn Leute sich die wollen unfassbar gerne eine Beziehung haben, ne? Und pushen das so krass und verscheuchen aber mit dieser Pushiness direkt jeden möglichen Partner. Mhm. Also es passiert das Gegenteil. Ja. Wenn du aber loslässt, bin rein mit mir selbst, dann fliegt es, glaube ich, ganz unterbewusst auf dich zu und du denkst, ach krass, plötzlich läuft der
Laden. Du gehst nicht für eine Sache, ne? Sondern du gehst halt einfach komplett in die, du gehst einfach dagegen, du hast das Gefühl, du musst dagegen arbeiten, dass es vielleicht nicht klappen könnte. So. Und anstatt zu sagen, ich arbeite nicht gegen die Angst, dass es nicht klappen könnte, sondern ich arbeite dafür, dass ich endlich das Vertrauen habe, dass die Dinge auch zu mir kommen. Oder halt, dass die Dinge sich so ergeben. Ja. Ich meine, wie hatten das jetzt so, hast du eigentlich musikalisch, hattet ihr mal so den Plan, euch nochmal so komplett neu zu erfinden? Jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr 80s, ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr elektronisch, ein bisschen akustischer?
Ja.
Oder lässt du diese Dinge auch, mal anschließend an das, was wir gerade sagten, auch fließen und lässt sie sich sehr entwickeln? Weil wenn ich jetzt gerade die letzten Releases anhöre, jetzt außer Irgendwann ist jetzt, die ist natürlich ein bisschen... Die bounced ein bisschen mehr, aber alles andere ist ja eher so, das sind jetzt ein Gospelchor. Ja, das ist jetzt ja nicht so, weil das gerade Gospelchor besonders in ist, sondern das fließt so.
Genau, und das müsste, also da kann ich mich sehr, sehr gut fließen lassen in der Musik. Und wenn ich auch Songs schreibe, da bin ich unfassbar im Jetzt und es ist mir wirklich egal, was gerade gehypt wird oder was nicht. Also wenn wir jetzt einen Song schreiben und ich merke, ey, da ist jetzt dieser 80-Sound, passt da einfach wie Arsch auf einmal. Ey, let's do it, ne? Aber auch nicht da dieses Zwanghafte, jetzt alles in ein Korsett reintrinken wollen, sondern ey, bei dem einen Song ist jetzt gerade vielleicht ein Sound passend, der ist jetzt gerade nicht so das Hype-Thema, so, aber let's do it irgendwie. Und das empfinde ich vielleicht auch gerade so ein bisschen als, nicht als Auftrag, da kriegst du auch schon wieder sowas Zwanghaftes. Sondern dass man einfach macht bei der Musik das, was man gerade fühlt, raushauen. Und ich glaube, dass Leute dann immer fühlen werden und es dadurch gerade authentisch wird. Also der letzte Tag zum Beispiel, das ist gar nicht der Hype-Sound gerade, aber dadurch ist es irgendwie schon wieder geil, dem nicht hinterher zu rennen. Weil das, wenn ich dann immer merke, ey, jetzt ist gerade irgendwie Weekend angesagt, ne, und alle sind jetzt auf dem 80er-Trip. Ist auch geil, ich liebe die 80er. Ja, weiß auch nicht. Einfach auch da loslassen. Und da kann ich es, vielleicht kann ich da auch was in meinen Privatleben reinziehen, was mir immer bei Musik machen gelingt, dass man einfach so ganz unprätentiös das Ding flowen lässt. So. Und da entstehen dann immer die besten Dinge. Mhm. Immer wenn ich auch denke, ich habe jetzt alle Songs und alle Radiosingles fürs Album, entstehen danach die wirklich krassen Songs. So ist Wenn sie tanzt und 18 Millionen entstanden. Ich bin zu den Sessions gefahren, hatte ich keinen Bock mehr, weil ich dachte, ey, das ist doch alles schon geil. Roulette wird ein Riesenhit. Das wäre die erste Single gewesen. Und dann sind wirklich in den letzten zwei Writings dann erst Wenn sie tanzt entstanden und danach 18 Millionen. Das waren die letzten zwei Songs, die ich geschrieben habe. Ja. Verrückt, oder?
Wir hatten uns damals,
was man losgelassen hatte.
Wir hatten uns damals auch noch in Münster getroffen.
Wir haben auch noch einen Versuch gestartet.
Ja, ich glaube, das ist da ist irgendwie noch so eine geheime Perle, die wird irgendwann in einer Muschel, in einer Auster gefunden. Ja. Und dann wird das nochmal.
Vielleicht schreiben wir die gleich hier in einem kleinen
Tümpel. Aber sag mal, hier. Ja, genau. Aber jetzt so die im Team arbeiten, deine Gang um dich. Mhm. Hast vorhin so ein bisschen von Auszeiten gesprochen, von raus. Also jetzt nicht nur Social Media Auszeiten, aber auch so von Natur.
Ja.
Machst du die Dinge alleine dann?
Ich habe das total schätzen gelernt, ja. Ich fahre ganz oft allein in Urlaub und lasse dann einfach Dinge passieren. Hatte da vorher, als dann der Erfolg kam, Schiss davor, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht mehr normal reisen, ich werde überall überrannt von Deutschen. Ist total entspannt. Du musst einfach jetzt nicht auf den Ballermann nach Mallorca, da ist unentspannt so, aber in Portugal oder so, da sind ja eher so ein bisschen Individualreisende. Alle so ein bisschen mit einem, ich sag mal, spirituellen Mindset, da sind alle so entspannt und niemand kommt da an und sagt, Max, die Finger, lass mal ein Bild machen. Sondern das ist alles super und ich hatte wirklich mit die besten Urlaube, wenn ich es einfach allein durchgezogen habe. Und die Leute, wenn sie mich dann erkennen, können es gar nicht glauben, dass ich dann allein dann so eine Surf-Lodge oder in so einem Hostel abhänge.
Hey, wonach suchst du diese Dinge? Bist du da eher so, ja komm, das sieht gut, das fahre ich hin? Oder bist du da akribisch und suchst, ich möchte das und das, so hast du
vorstellen? Ich will dann schon immer schon was richtig Geiles finden. Also ich gehe einfach irgendwo hin, sondern suche dann schon so lange, dass ich mich fast schon verrückt mache. Ja, was ist so die geilste Option, ne? Auch da könnte man so ein bisschen entspannter werden. Aber als ich dann in Portugal war, war ich echt in so einem Surf Yoga-Retreat und das war so geil. Ich bin da wirklich eine Woche nach der anderen verlängert. Das war in so einer Steilklippe. Das war letztes Jahr Oktober. War ich drei Wochen da, genau. Mhm. Und habe da auch ganz coole Leute kennengelernt, super Gespräche geführt. Wir waren jeden Tag irgendwie 2-3 Stunden surfen. Allein das ist so ein Sport, ne? Wo es wirklich so, man geht da rein und du weißt nicht, ob du halt wieder so rauskommst. Ne?
Aber jetzt mal für so ein
Weltreiten.
Wollte ich gerade sagen.
Ne? Genau. Und da gab es auch so ein paar brenzlige Situationen. Ich dachte, ob ich jetzt nochmal so rauskomme. Und da bist du so richtig im Jetzt. Ne? Und dann morgens reinstand erstmal mit einer Yoga-Session. Boah, ich war da so richtig im Zen. Und habe danach auch wirklich so eine Woche Songwritings gehabt in Deutschland. Und da sind Songs entstanden. Und ich dachte, Alter, es float sowas von raus. War in der Session, ich sag so, ey Leute, was haltet ihr von dem Thema der letzte Tag? Was haltet ihr von dem Thema, also das würde ich Songs verraten, die ich noch nicht released habe. Egal, aber es war halt so. Und dass dann wirklich aus so einer Auszeit so Dinge entstehen, wo man sich denkt, krass, das wäre jetzt wahrscheinlich in dem Trubel von zwischen ich bin Coach bei einer Castingshow und ich spiele 300 Shows und bin wieder hier und hier Interview, wären diese Songs nicht entstanden. Dass man da auch lernt, vom Zug mal runter zu springen, von dem Vergleichszug und ich muss immer alle 3 Monate einen Song rausballern, der krasser ist als der andere, dass es ganz gut tun kann und für die Musik eher, der Musik eher was Gutes tut, muss ja auch erstmal lernen. Und mir hat diese Auszeit echt wirklich extrem gut getan.
Wenn du dann 3 Wochen in Portugal bist, hast du irgendwie, lässt du auch das Instagrammable live dann mal links liegen und sagst, ah, hier ist geiler Spot, geiles Bild, geiles Licht, das ist eine Story. Machst du es aus dann?
Ich war da in meinem Social Media, in meiner Social Media Offzeit, genau. Hab das Handy natürlich dabei gehabt, um Dinge zu checken. Man muss ja gucken, wo die Reise weitergeht. Aber ich war weder auf Instagram noch auf Facebook. Schau mal, wenn ich dachte, ein schönes Bild, habe ich ein Bild gemacht, aber jetzt gar nicht mehr für diesen Instagram-Mode. Und da ist mir aufgefallen, da ist man nach 3-4 Tagen auch komplett raus. Ist halt eine Gewohnheitssache.
Ey, es ist doch ganz beruhigend, dass der Trigger doch relativ schnell dann doch.
Also bei mir geht das ganz schnell. Ich kann das Handy im Tresor liegen lassen, aber wenn ich es dann mal raushole, wieder anfange, dann ist man ganz schnell auch wieder wie so ein trockener Alkoholiker. Oh, es ist immer wieder.
Ja, ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. So, Flugmodus, was auch immer, ob es neben dir im Flugmodus liegt oder 3 Zimmer weiter im Flugmodus liegt. Womöglich noch irgendwo in der Tasche oder im Safe, oder Hotel Safe oder so.
Aber ist das nicht krass, zum Beispiel heute? So, ne? Wir chillen hier irgendwie hier im Wald rum. Es ist wunderschön, es ist tolles Wetter. ich habe mein Handy heute vielleicht 10 Minuten in der Hand gehabt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass mein Mindset, also wie mir es geht, es ist wirklich ein eklatanter Unterschied, wie wenn ich jetzt schon 3 Stunden in der Bahn am Handy gehangen werde. Saugt einen richtig krass
aus. Lass uns das heute so weiter durchziehen. Also du zeigst mir gleich, wie das mit dem Stand-Up-Paddle-Board funktioniert.
Das kann gerne der Skipper werden. Dann.
Genau. Ich sorge für die Getränke. Und ich bin der Smoothie quasi. Ich gehe in die Schiffsküche.
Wie heißt er? Heinblöd. Heinblöd und Captain Blaubeer.
Genau.
Cool. Das ist auch ein guter Plan.
So machen wir das.
Treiben wir noch ein bisschen rum. Bisschen Nature Life.
Das ist herrlich.
Na Jan, das ist voll schön mit dir hier mal ein bisschen zu quatschen. Vergisst man ganz, dass man gerade einen Podcast aufnimmt, ne?
Ja, das war ja immer so der Plan. Ich habe irgendwie. Ja, ich hab dann wieder gedacht, google ich den Max noch ein bisschen? Habe ich den Max noch mal ein bisschen gegoogelt? Habe ich noch ein paar Sachen rausgefunden?
Man findet schon viel auch mittlerweile, ne?
Ja, so tief bin ich da jetzt nicht eingestiegen. Ja. Ich bin auch durch den Insta-Feed nochmal gegangen. Wo
da wird es richtig deep bei meinem Insta-Feed, ne?
Ja, da war zum Beispiel das eine Foto, was du da postetest, wo Mark Forster drunter postete, magst du kein Bier mehr?
Oh!
Weil du da einfach, also Alter, du hast aber sportmäßig auch wirklich jetzt, also Yoga, Healthy, Meditation, also ja.
Hat was mit dem Körper nochmal gemacht, aber ist mir dann auch dann erst bei der Reaktion aufgefallen so. Also ich weiß nicht, boah, ich muss jetzt unbedingt meinen Körper hier zeigen und geile Kommentare abgraben. Aber ging, glaube ich, ganz gut auch um die Medien rum. Aber ja, ich glaube, dieses 2-3 Mal Yoga machen morgens, macht mehr, als man denkt.
Ja.
Und dann versuche ich schon jeden zweiten Tag irgendeine Art von Sport zu machen. Sei es, ich fahre auf den Tennisplatz oder ich mache mal ein paar Übungen. Jetzt bei den Konzerten hänge ich mich an irgendeine Stange da von irgendeinem Rack und mache da so ein paar Klimmzüge. Und ich fühle mich dann auch schon relativ schnell sehr, sehr wurstig, wenn ich mal einen Tag so gar nichts mache. Ich kann mich auch schlecht so ganz auf die Couch legen.
Willkommen
in meinem Leben. Sportlich aus.
Nee, jetzt hör mal auf, hier so zu lügen.
Ja, also, jetzt nicht hier. Ne? Ist schon gut. Ja, aber das gehört auch dazu, ne? Also jeden Tag so gefühlt was für die Birne machen, ne? Gutes Buch lesen, sich gutes geistiges Futter irgendwie reinfahren und auch echt sich irgendwie bewegen, so sei es, dass man 10.000 Schritte irgendwie läuft, irgendwo mal so einen Moment in der Natur hat, so. Das versuche ich schon so in meinen Alltag zu integrieren und das merkt man schon krass, wie gut einem das tut. Also wenn ich das mal vergesse, 5-6 Tage, ich bin so im Business-Mode, Single-Release steht an, das ist ein krasser Unterschied, ey. Deswegen, man muss gucken, ey, wir machen hier kein Wettrennen, dass man hier der größte Künstler der Welt werden muss, sondern wir wollen doch alle irgendwie ein halbwegs entspanntes, glückliches Leben führen im Einklang mit der Natur und unseren Mitmenschen, dass man kein Arschloch ist, sondern sich gut verhält und das kriegt man meiner Meinung nach hin, indem man schon so, klar, auch auf sich selbst achtet, ein gutes Mindset hat, weil so wie du zu dir selbst eingestellt bist, so bist du ja irgendwie auch zu anderen Leuten eingestellt. Umso reiner du mit dir selbst bist, umso mehr positive Vibes sendest du, glaube ich, auch raus.
Ja, total.
Würde ich jetzt mal sagen. Kann ich kurz pullern gehen, Jan?
Ja, kannst du.
Ich hab so einen Konfirmandenbläsle.
Ja, natürlich.
Ich bin mal kurz, ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Ich laufe mal ein bisschen weiter weg.
Ich mach aus. Das lassen wir drin, gell?
Lass mal drin, oder?
Das machen wir drin. Ah, ist das schön. I love it. Ich erinnere mich an ein herrliches Telefongespräch, was wir vor einiger Zeit hatten. Da haben wir über Bücher geredet. Mhm. Sag mal, hast du mal so den heißen Tipp jetzt nochmal? Was ist so gerade Lektüre, die Go-To-Lektüre von Max gerade?
Go-To-Lektüre?
Also muss jetzt nicht die... Also ne, was jetzt sowas so
spontan? Ja, also was ich sehr, sehr toll fand, konnte ich mich auch einfach mit vielen Dingen identifizieren. Und der Dude hat es auch gut auf den Punkt gebracht, ist... die subtile Kunst des Darauf-Scheißens. Kennst du den? Also ich habe so ein paar spirituelle so Achtsamkeitsbücher gelesen. So, und das war eins meiner Lieblinge, weil es halt auch nicht so krass überkantitelt formuliert war, sondern sehr irgendwie am echten Leben dran. Ein paar sehr gute Beispiele.
Sag mal, von wem ist das?
Muss ich mal gucken, wie der John irgendwas? Warte mal, ich guck mal kurz.
Also es ist kein deutscher Autor.
Nee.
Weil du musst ja auch erstmal, also ich meine, auf die deutsche Übersetzung muss ja, oder beziehungsweise Adaption muss ja erstmal kommen.
Ja,
bin ich sehr gespannt, wie das im Original heißt.
Subtile Kunst. Das darauf scheißt. Mark Manson heißt der, kennst du den?
Okay, nee.
Ja, finde ich ganz gut. Dann noch, also wenn es um so andere Bücher geht, habe ich letztens in unserer Büchertausch, in unserem Büchertauschregal im Haus, ne, Kinder vom Bahnhof Zoo.
Ja. Yeah.
Das hatte ich nie gelesen, habe immer gehört, das ist irgendwie eine krasse Story, muss ich mir mal reinfahren. Ja. Danach auch echt ganz viel gegoogelt, weil ich das Buch so krass fand. Also das hat mich wirklich, das habe ich verschlungen.
Das ist kein anderes Buch. Klassiker, echt.
Was ist das für ein krasses Buch, ey? Wie das beschrieben ist, ey, das ist, läuft dir echt eiskalten Rücken runter. Und dann natürlich, klar, unser Eckhart Tolle, Kraft der Gegenwart, finde ich auch immer gut. Mhm. Hast du mich erstmal drauf angesprochen? Mir hat das mal jemand gegeben, es kam mir auch wie so ein Geschenk, kam jetzt zugeflogen.
Grüße an Elena.
Grüße an Elena. Grüße an Elena, der hat mir das gegeben.
Ja.
Hat auch schon so ein paar Dinge angestrichen im Buch, das war auch hilfreich. Und da haben wir es erstmal über das Thema Quatsch, meinst du, oh, bist du auch schon hier, kriegst du schon ein bisschen weiter hier.
Ich habe das ja auch jetzt auch in diesem Podcast schon ab und zu mal zitiert. Ja. Dieses, ich habe dann keinen Namen genannt, jetzt können wir es dann ja vielleicht so ein bisschen auflösen. Es war echt so Backstage-Situationen, wo man halt Fernsehsendung, Backstage, Catering, Rosé-Champagner.
Finale Voice Kids,
genau.
Oder Voice Senior.
Aber so Champagnerflaschen, daneben liegt Eckhart Tolle. Jetzt, ich dachte so, ey, willkommen, das ist 2020, so ist das.
Geil,
und
ne?
Wer hat jetzt hier gerade was mitgebracht und wer gehört hier gerade wohin? Ja. Und wie gehen die Welten doch wunderbar zusammen und switcht man auch immer wieder? Und das war ein herrlicher Moment, der ist bei mir sehr hängen geblieben.
Ja.
Jetzt haben wir es aufgelöst, damals. Ja.
Cool, also auch geil, kann man immer so bibelmäßig mit sich führen. Und hier, das hast du mir empfohlen, auch hier, It's All Good, fand ich auch ganz gut hier.
Von Lars Ament.
Fand ich gut.
Ja.
Auch sehr inspirierend.
Mhm.
Und dann habe ich vor kurzem den Alchemisten gelesen, fand ich auch ganz sweet. Das
auch
wären so meine,
ne?
Tipps.
Ja. Liest du analog oder liest du?
Ich kaufe mir immer ein Buch, ja. Ich habe keine Digitalbücher. Da bin ich aber auch so ein Typ, auch wenn ich einkaufen gehe, gehe ich gerne ins Kleidungsgeschäft und ziehe mir das an und supporte da die lokalen Dudes. Habe natürlich jetzt über Corona auch schon ein, zwei Mal bestellt dann. Ne? Aber nie Klamotten tatsächlich.
Wo bist du in 5 Jahren so?
Hm?
In 5 Jahren?
Wo bist in 5 Jahren?
Ich habe jetzt bewusst nicht 10 gesagt. Ich habe jetzt mal fünf gesagt.
Gute Frage, ey. Sollte man sich eigentlich häufiger stellen, ne? In 5 Jahren habe ich noch die Option, in einer Stadt zu wohnen, weil da auch meine ganzen Kumpels sind und ich auch diesen belebten Vibe doch sehr zu schätzen weiß. Aber ich möchte einen kleinen Runterkommenort auf dem Land haben. Echt schon gern Hund, ey, muss ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen family-mäßiger angekommen sein, zumindest mal in einer festen Beziehung. Das merke ich
ist
schon, dass man sich das Land mehr
weit
wünscht.
Weg musste, ist er im Süden oder ist das, kann das auch 30 das Kilometer
nicht,
raus von
vielleicht
Hamburg
sein? Ist das auch irgendwo, ey, in Mallorca oder auf Ibiza oder sonst irgendwas und man hat da irgendwie, ich liebe es ja einfach so Sommervibes, ist für mich das Allergrößte und dass ich die ein paar Monate mehr habe wie jetzt in Deutschland, finde ich auch ganz gut.
Ja.
Ja, musikalisch eigentlich so immer weiter seinem Vibe folgen so, ne? Und vielleicht auch ein bisschen mehr im Reinen mit mir selbst sein, noch mehr der Angekommene. Obwohl ich mich da auch immer frage, ist das Ankommen nicht so ein fortwährender Prozess, den man sein ganzes Leben erlebt? Will man denn so, ich bin jetzt angekommen? Man verändert sich doch andauernd. Du bist doch immer ein anderer.
Ich habe das jahrelang immer so genannt. Und ich glaube, auf einer Internetseite steht das auch immer noch so. Und ich verstehe auch den Ansatz, aber ich glaube es nicht mehr. Ich glaube, man kommt nicht an.
Ja.
Dieses Gefühl, was man damit ausdrücken will, ich bin angekommen, das kann man, glaube ich, immer wieder empfinden und auch feiern, weil das ein so schönes Gefühl ist. Aber ich glaube, das ist nicht angekommen sein, weil die Reise geht definitiv.
Der Weg ist das Ziel quasi.
Ja,
die
Reise geht auf jeden Fall weiter.
Ja.
Und von daher habe ich mich davon so ein ganz bisschen, von dieser Terminologie, habe ich mich so ein bisschen verabschiedet. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu schlau.
Ich finde es gut. In der Reise singe ich ja, so laufende Jahre weiter ins Land. So fängt das Neue nach dem Alten an.
Ach,
Wir sind auf der Reise und irgendwann kommen wir an. Kommen wir an, ja.
Ich hab den die Frage, ich übrigens Frage, gestern auch sehr
ob das Ankommen, das Nicht-Ankommen ist.
Ha. Nee, ich oder glaube, das Gefühl, was man damit beschreiben will, so, ne, das ist total gut. Und das ist auch immer wieder. Nur Ankommen ist jetzt tatsächlich eben, okay, jetzt habe ich jetzt, es ist rund, jetzt ist wieder so ein bisschen dieses vorbei. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, dass die Dinge weiter.
Es wäre auch irgendwie langweilig.
Dass die weiterlaufen.
Ne?
Da sagst du gerade was. Ich hatte mir noch aufgeschrieben. Ey, Laufen lernen 2014, der Junge rennt 2016, die Reise 2018, das sind deine drei Alben. Das neue kommt jetzt.
Nein.
Das ist doch kein Zufall, oder? Laufen lernen, der Junge rennt und die Reise. Das, hast du dir das vorher ausgedacht, dass die drei Alben so heißen oder kam das aus dem Weg?
Kam so geil um die Ecke, ey.
Ja.
Und ich dachte mir so bei, also Laufen lernen kam mir in Irland, als ich mit Klaus Bilder gemacht habe, weil ich dachte, wie kann man dieses Album nennen?
Mhm.
Der Junge, der rennt, war einfach ein Track, der dann der im Prozess des Schreibens von der zweiten Platte entstanden ist. Das macht irgendwie total Sinn. Jetzt bin ich, klar, einmal laufen gelernt, jetzt rennt man und dann kommt die Reise. Man stellt mit seinen beiden funktionierenden Beinen dann auch was Gutes an. Aber für mich ist das erstmal, die Trilogie ist abgeschlossen, es macht Sinn. Es ist, glaube ich, auch Ich glaube, es war auch so eine Zäsur da durch diese Auftritts, dass die Auftrittszeit jetzt quasi mal, oder dass die Welt so anderthalb Jahre mal stillstand, hat ja was mit uns allen gemacht und man ist irgendwie auch an einer anderen Stelle und ich glaube, es ist der Punkt, wo man irgendwie ein neues Kapitel einleitet. Ich weiß auch noch nicht, wie die Platte heißt, aber...
Aber es ist interessant, weil ich hatte eben bei der Junge, der rennt eben, auch so dieses Rennen hat ja schon so einen leicht gehetzten Touch, so nach dem Motto, oh Wahnsinn, da ist jetzt was in Bewegung gekommen und jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie das Tempo halte, ne? dass ich mithalten kann. So, da haben wir ja heute auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber auch so Ansprüche von mir selber. Ja. Aber es hatte ich auch was Hektisches.
Ja.
Das Leben wurde hektisch dann so.
Krass, oder?
Und dann zu merken, also so habe ich das heute für mich so ein bisschen nochmal versucht, mir so selber zu erklären.
Mhm.
Genau, und dann zu merken, ah, stimmt. Das ist ja die Reise. Das ist ja die Reise. So ist sie ja. Und geht auch so weiter jetzt.
Ja, ja, ja.
Und umso gespannter bin ich, wie das neue Album heißen wird.
Weiß
man das schon? Nein, weiß man nicht.
Es gibt so ein paar Ideen, gibt es schon. Es gibt ein paar Songs, die natürlich auch so für so ein paar Phasen stehen, aber final kann ich es noch nicht ausplaudern. Aber es wird auf jeden Fall ein gutes Stück Musik. Also ich selber feiere es schon mal extrem ab. Fehlen noch die Leute, ne? Und mehr kann man ja erstmal nicht machen. Das liegt alles weitere liegt nicht in meiner Hand.
Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe irgendwie...
Ja? Okay. Ich kann dir gleich mal ein paar Tracks zeigen hier.
Yes!
Geil.
Das wollte ich erreichen.
Sehr Leute, gut.
Diese Tracks werdet ihr dann noch nicht in den Shownotes hören.
Siehst du?
Aber du warst auch schon mal froh. Ich packe natürlich alle Infos zu Max in die Shownotes. Ich freue mich total, dass wir es hingekriegt haben.
Es war ein total schönes Gespräch. Hat
Danke
mir Spaß
für deine
gemacht.
Zeit.
Die Zeit ist verflogen.
Jetzt können wir... mit Mückenspray oder ohne, mit Sonnencreme oder ohne, doch mit natürlich.
Ja,
werden wir jetzt Freizeitprogramm. Ich werde jetzt lernen, wie man richtig Stand-Up-Paddle fährt. Von Max Giesinger, der war zu Gast bei 3 Fragen von Elvis. Überall dort, wo ihr Podcasts hört. Ja, Max, vielen Dank. Bis ganz bald.
Vielen Dank für die Einladung und bis ganz, ganz bald wieder. Ne? Tschüss, Leute.
Ciao, Max. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, am Vorabend dieses Gesprächs war ich mit meiner Familie und einigen Freunden bei einem sehr besonderen Konzert von Max und seiner Band in Oberhausen, wo mir sehr deutlich geworden ist, warum dieser Kerl da ist, wo er ist, warum er vielleicht auch die Dinge tut, die er tut. Das ist mir heute natürlich noch mal etwas deutlicher in diesem Gespräch geworden, diese Mischung aus Leichtigkeit und Bodenständigkeit und auch viel Tiefgründigkeit und auch den Gedanken, die er sich so macht. Über das Leben, über sich, über das, was war, das, was ist. Und am Ende des Tages wahrscheinlich schon ganz einen Schritt da angekommen ist, tatsächlich im Jetzt zu sein. Das würde jetzt zu weit führen, aber ich glaube, darüber haben wir genug gesprochen und auch sehr ausführlich gesprochen. Und mir sind viele Lichter aufgegangen in diesem Gespräch. Danke, Max. Wie gesagt, alles verlinkt in den Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, diesen Kanal zu abonnieren, euren Freunden davon zu erzählen. Schreibt mir gerne eure Fragen, Kritik, Anregungen unter 3fragen@janlöchel.de. Und dann hören wir uns so oder so nächste Woche, vielleicht auch übernächste Woche. Hören wir uns wieder, wenn es heißt 3 Fragen von Elvis. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.